Ja, ich eröffne die 12. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz und begrüße herzlich die Abgeordneten, die Sachverständigen, die Vertreter des BMJV und der Spitze mit dem parlamentarischen Staatssekretär, Herr Kollege Frank Schwabe, und die weiteren Vertreter der Bundesregierung und natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne zu unserer öffentlichen Anhörung. Zum Gegenstand. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung über den Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten für Verbraucher. Die Bundesregierung weist in ihrem Gesetzentwurf darauf hin, dass die Richtlinie EU 2023/2225 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 die Mitgliedstaaten der Europäischen Union verpflichtet, die Richtlinie bis zum 20. November 2025 umzusetzen. Artikel 36 Absatz 1 der Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass Verbraucherinnen und Verbraucher, die Schwierigkeiten bei Erfüllung ihrer finanziellen Verpflichtungen hätten oder haben könnten, unabhängige Schuldnerberatungsdienste zur Verfügung gestellt würden, für die nur begrenzte Entgelte zu richten seien. Die Richtlinie verfolge einen Vollharmonisierungsansatz, der es Mitgliedstaaten verbiete, strengere oder weniger strengere Vorschriften zu erlassen. Zur Umsetzung der Vorgaben aus Artikel 36 Absatz 1 und Absatz 4 Satz 2 der Richtlinie werde ein neues Stammgesetz über den Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten für Verbraucher geschaffen. Ferner liegen uns zum Gesetzentwurf vor auf Drucksache 21/2458 die Unterrichtung durch die Bundesregierung über die Stellungnahme des Bundesrates und die Gegenäußerung der Bundesregierung auf Ausschussdrucksache 21/619 ein Entschließungsantrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen sowie auf Ausschussdrucksache 21/626 ein Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke. Einige Hinweise vorab zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einem kurzen Eingangsstellungsnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, also heute mit Frau Mörs. An die Sachverständigen: Für die Eingangsstellungnahme stehen Ihnen jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Da oben läuft eine Uhr und es gibt auch eine schöne Glocke, wenn Sie drüber sind. Auf den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich eine erste Fragerunde an, bei der die Sachverständigen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, also beginnt nicht ganz überraschend bei Herrn Zerhusen, um ihre Antworten gebeten werden. In der zweiten Antwortrunde gehen wir dann wieder alphabetisch, drehen es um. In einer etwaigen dritten Antwortrunde fangen wir wieder hinten an bei Herrn Zerhusen. Für alle Antwortrunden gilt, bitte halten Sie sich bei Ihren Antworten kurz und möglichst an einen Zeitrahmen von 2 Minuten pro Frage. An die Abgeordneten, auch wenn es die meisten wissen und bekannt ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen die Verfahren zur Verteilung des Fragerechts. Nur noch mal zur Erinnerung: In der ersten Fragerunde dürfen 3 Abgeordnete der Fraktion CDU/CSU, jeweils 2 Abgeordnete der Fraktion der AfD und der SPD und jeweils 1 Abgeordneter von Bündnis 90 Die Grünen jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. In den folgenden Fragerunden dürfen Abgeordnete bei Worterteilung durch den Vorsitzenden jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. Ich berücksichtige bei der Worterteilung den zeitlichen Eingang der Wortmeldung sowie das Stärkeverhältnis der Fraktionen. Bitte zeigen Sie Ihre Fragen dem Sekretariat durch Handzeichen frühzeitig an und sagen Sie deutlich bei Fragestellung, an wen Sie die Frage richten. Einige allgemeine Hinweise noch. Die Anhörung ist öffentlich, wird live übertragen und für die Mediathek aufgezeichnet. Auf der Grundlage der Tonaufzeichnung wird ein Wortprotokoll erstellt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne möchte ich darauf aufmerksam machen, dass Bild- und Tonaufnahmen sowie Beifalls- und Missfallenskundgebungen nicht gestattet sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Mörs, Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen. Die EU-Verbraucherkreditrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten und damit auch Deutschland, die Verfügbarkeit von Schuldnerberatung sicherzustellen. Das ist keine freundliche Empfehlung, das ist geltendes europäisches Recht. Der Regierungsentwurf zum Schuldnerberatungsdienstegesetz erfüllt diesen Anspruch nicht, er gefährdet ihn. Wer dieses Gesetz unverändert lässt, riskiert eine Verschlechterung der Versorgung und die Nichterfüllung europäischen Rechts. Ich will Ihnen gerne erklären, warum wir zu dieser Einschätzung kommen. Der Entwurf tut so, als sei die Beratungslandschaft ausreichend, aber das ist nicht die Realität. Schon heute sind die Schuldnerberatungsstellen überlastet. Nicht punktuell, sondern strukturell. Wartezeiten von mehreren Monaten sind in vielen Regionen Normalität. Die Nachfrage steigt seit Jahren. Wichtig ist, wir sprechen heute nicht darüber, wie wir die Zahl der fair und überschuldeten Menschen senken können, sondern darüber, wie wir den Menschen, die Schulden haben, endlich Zugang zu qualifizierter Beratung ermöglichen. Die Fälle, die uns erreichen, sind oft schwerer, komplexer, rechtlich verfahrener geworden. Sie erfordern mehr Zeit und Fingerspitzengefühl. Die Zahl der Verbraucherinsolvenzen ist im vergangenen Jahr um 8,5% gestiegen. Doch es muss ja gar nicht so weit kommen bis zum Insolvenzverfahren. Es sind 5,56 Millionen Menschen in Deutschland überschuldet. Laut des Staates werden davon gerade einmal 577.000 Menschen pro Jahr durch eine Schuldnerberatung beraten. Das heißt, 5 Millionen überschuldete Menschen bleiben derzeit ohne jede Hilfe. 5 Millionen. Wir haben nämlich schon jetzt gravierende Zugangslücken. In einigen Bundesländern sind selbstständige oder berufstätige Menschen mit Einkommen, junge Menschen im Studium oder Rentnerinnen und Rentner ganz von den Beratungsangeboten ausgeschlossen. Und auch die Strukturen sind ineffizient. Die Bundesrechnungshöfe kritisieren seit Jahren das Nebeneinander von Schuldner- und Insolvenzberatung mit doppeltem Verwaltungsaufwand, Mehrkosten und wenig Nutzen, zuletzt in Thüringen. Von dem völlig überbürokratisierten und wenig digitalisierten Insolvenzantragsverfahren ganz abgesehen. Das sind seit Jahren bekannte Probleme, die sich mit der Verbraucherkreditrichtlinie verschärfen werden. Denn der Kreis der Ratsuchenden wird sich noch einmal deutlich erweitern. Umso entscheidender ist es, dass wir ein stabiles, seriöses, qualifiziertes System von Beratungsangeboten haben. Wenn die Finanzierung allerdings nicht gesichert ist, werden qualifizierte Beratungsstellen schließen. Schon jetzt erleben wir als Bundesverband, dass Mitglieder austreten, Beratungsstellen austreten, weil sie selbst Insolvenz anmelden müssen. Und das in einem Moment, in dem die Nachfrage so hoch ist wie nie zuvor. Wir haben aktuell keine bundeseinheitliche Ausbildungsordnung, wir haben kein verpflichtendes Berufsbild. Und wenn Beratungsstellen, qualifizierte Beratungsstellen jetzt sich vom Markt entfernen, dann sind das keine Randphänomene oder Einzelfälle, dann sind das Alarmsignale, die wir dringend ernst nehmen sollten. Ohne Anpassung führt dieser Gesetzentwurf zu weniger Beratung, noch längeren Wartezeiten, noch stärkerer Verschuldung. Soziale Ungleichheit wird sich verstärken, Verbraucherschutz wird abgebaut. Es wird also genau das Gegenteil von dem passieren, was die EU verlangt. Was wir brauchen, ist ein Schuldnerberatungsgesetz, das seinem europäischen Auftrag gerecht wird. Wir bekräftigen daher noch einmal unsere Forderung, in dem Gesetz einen Paragraphen zur Finanzierung der Schuldnerberatungsdienste zu ergänzen und die Kostenfreiheit für Ratsuchende klar zu regeln. In unserer Stellungnahme haben wir dazu klare Vorschläge gemacht und werden hier sicher heute auch noch weitere Vorschläge hören. Das Schöne ist ja, jeder in die Schuldnerberatung investierte Euro fließt mindestens doppelt, teils 6- oder 8-fach zurück. Es lohnt sich also, in die Schuldnerberatung zu investieren. Eine starke Schuldnerberatung rechnet sich. Für die Menschen, die Wirtschaft und für den Staat. Sie stärkt wirtschaftliche Teilhabe, senkt Sozialausgaben und ermöglicht einen echten Neustart. So will es die EU und so sollten wir es umsetzen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Mörs. Punktlandung fast genau. Wir kommen zu Herrn Dr. Niering.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank für die Möglichkeit, hier Stellung zu nehmen als Exot. Ich bin von Hause aus Insolvenzverwalter und Vorsitzender des Berufsverbandes der Insolvenzverwalter in Deutschland. Wir sehen also vornehmlich die Fälle, die dann einen Neustart über ein Insolvenzverfahren dann beginnen müssen oder beginnen wollen. Darum mache ich es relativ knapp zu Beginn. Ja, wir sind auf jeden Fall dafür, die Beratungsqualität zu verbessern. Bei mehr Beratungsmöglichkeiten, da muss ein flächendeckendes Netz her, sonst funktioniert es nicht. Denn man darf nicht vergessen, dass die Menschen, die die Beratung brauchen, ganz häufig aus bildungsfernen Schichten kommen. Sie haben die Schule besucht, aber ganz häufig keinen Schulabschluss absolviert. Die muss man einfach im besten Sinne des Wortes an die Hand nehmen, um durch dieses komplizierte Verfahren durchzuführen. Und zu dem komplizierten Verfahren sage ich gleich noch etwas. Ja, also Qualität und ein größeres Netz brauchen Sie. Ob tatsächlich es sinnvoll ist, diese Beratung auch von einem kleinen Obolus abhängig zu machen von der Zahlung, ist ein schwieriges Thema. Ich komme aus Köln, da wird man sagen, was nichts kostet, ist auch nichts. Aber gleichzeitig könnte man auch auf die Idee kommen zu sagen, naja, mit so einer Zahlung könnte beim Schuldner der Eindruck entstehen, damit habe ich habe was bezahlt, jetzt kann ich auch dafür etwas erwarten. Und ich glaube, die Erwartungshaltung sollte man trotz aller Schwierigkeiten beim Bildungsstand nicht zu hoch schrauben, sondern zu sagen, er muss auch selbst etwas tun. Also da bin ich also etwas indifferent. Ich würde eher auch dazu tendieren, keine Zahlung zu nehmen. Aber die ganze Zeit wird sehr intensiv nachgedacht, wie kann man das finanzieren, wie kann man das gewährleisten. Standards zu definieren, ist keine Frage, könnte der Gesetzgeber machen und sagen, ich brauche einen Mindeststandard für die Qualität der Beratung. Aber wie wird das alles finanziert? Und dann komme ich aus der Insolvenzsicht und sage, wir haben ein Verbraucherinsolvenzverfahren, was Barrieren aufbaut, Bürokratie, fast schon ein Bürokratiemonster ist, auch richtig viel Geld kostet. Warum denken wir in dem Zusammenhang nicht darüber nach, dieses Verbraucherinsolvenzverfahren dramatisch zu verschlanken? dann würden auf Länderebene viele Gelder frei werden, Personal frei werden, also Kosten eingespart werden. Und da könnte man überlegen, wie die Länder dieses Geld nutzen, um anderweitig das zu finanzieren. Ich habe das jetzt mal nicht für alle für Sie ausgedruckt. Wir müssen ja den Wald schützen. Also ein Insolvenzantrag besteht aus 45 Seiten plus Erläuterungsteil. Er besteht aus 11 Seiten Antrag zur Verfahrenskostenstundung. Und es gibt dann auch noch mal einen Merkblatt zur Verfahrenskostenstundung. Es sind also 56 Seiten, die Sie Menschen ausfüllen müssen. Klar, die Schuldnerberatungsstellen müssen hier helfen, aber müssen den Menschen denn auch Begriffe wie Genussrechte oder immaterielle Vermögenswerte erklären? Ich weiß nicht, wer von Ihnen weiß, was ein Genussrecht ist. Ich weiß es jetzt spontan auch nicht, aber es sind Begrifflichkeiten, die zutiefst juristisch geprägt sind. Sie sind überbordend und da könnte man wirklich die Axt anlegen, wie man so schön sagt. Da könnte man das System verschlanken. Und das System eben beginnend vom Schuldner, den man mit in die Eigenverantwortung nimmt, indem er einen digitalen Antrag ausfüllt, der reduziert ist. Die Schuldnerberatung, die deutlich von Arbeit entlasten werden könnten durch eine geringe Änderung der Insolvenzordnung. Die Gerichte, die sich beschränken würden, nur auf die Eröffnung des Verfahrens und dem Verwalter nachher die Abwicklung zu überlassen. Das würde Doppelstrukturen abbauen, das würde Barriere abbauen. Es würde die Digitalisierung fördern. Und wenn ich sage, wo ist die Entlastung? Wir haben ungefähr 100.000 Verbraucherinsolvenzverfahren im Jahr und die Schuldnerberatung müssen jeden dieser beteiligten Gläubiger, wenn es nur 10 im Schnitt sind, anschreiben. Das sind dann rund 1 Million Gläubiger. Und ich glaube, wenn man das mal hinterfragt, dieses System, könnte da viel finanzielle Mittel frei werden, um das System, das, was Sie hier heute besprechen, zu unterstützen und zu finanzieren. Vielen Dank.
Danke für die Punktlandung. Der nächste ist Professor Rhein.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich ganz herzlich für die Möglichkeit bedanken, heute hier sprechen zu dürfen. Ich möchte in meinem Statement auf einige Punkte eingehen bei der Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, die mir ganz besonders am Herzen liegen. Zunächst, der Zugang zur Schuldnerberatung ist gegenwärtig kompliziert. Wir haben die Sozialgesetze SGB II, SGB XII und wir haben dann noch, soweit ein Verbraucherinsolvenzverfahren im Raum steht, die entsprechenden Regelungen der Länder. Hier sind heute Personengruppen jedenfalls bei einer Reihe von Beratungsstellen ausgeschlossen. Wir haben es eben schon gehört, Erwerbstätige, Rentnerinnen und Rentner und Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld. Die Wartezeiten für einen qualifizierten ersten Termin sind aus meiner Sicht beängstigend. Wenn man wirklich hinter die Kulissen guckt und mal hört, wie lange die tatsächlichen Wartezeiten dauern, dann kann man davon ausgehen, dass sie mehrmonatig sind bzw. sogar bis zu einem Jahr gehen. Hier wäre ein allgemeiner, niedrigschwelliger Beratungsanspruch mehr als wünschenswert gewesen, um Personengruppen nicht auszuschließen und auf einer einzigen, nicht wie wir jetzt vier haben, auf einer einzigen gesetzlichen Grundlage Schuldnerberatung zu regeln. Nach der gegenwärtigen Konzeption sollen die Länder nach § 1 Schuldnerberatungsdienstegesetz den Zugang für betroffene Verbraucher sicherstellen. Diese Gewährleistungsverpflichtung ist aber nur dann sinnvoll, wenn es dafür einen entsprechenden klaren Rahmen im Gesetz gibt. Ein solcher Rahmen wird zum Beispiel im Sozialgesetz im § 17 SGB I gelegt. Im Schuldnerberatungsdienstegesetz finde ich einen entsprechenden Rahmen nicht. Wir werden 16 völlig verschiedene Regelungen zur Ausgestaltung dieser Gewährleistungsverpflichtung bekommen. Wenn man nun eine Gewährleistungsverpflichtung wählen will, ist es meines Erachtens unabdingbar, dass man eine Regelung zur Finanzierung der Beratungsstellen trifft. Problematisch ist hier, dass konkrete Zahlen zu den Beratungskapazitäten der Schuldnerberatungsstellen im Augenblick fehlen. Die Praxis meldet jedenfalls zurück, sie reichen heute schon längst nicht aus. Wenn man keine festen Zahlen festschreiben will, so wie es die BAGSB oder die AGSBV entsprechend vorgeschlagen hat, würde ich persönlich Folgendes empfehlen. Im Gesetz wird eine angemessene Personalausstattung festgelegt, als entsprechend unbestimmter Rechtsbegriff. Und in einem zweiten Schritt werden die Länder dann verpflichtet, die Beratungskapazitäten zu erheben und sollten sich dann Lücken bei der Versorgung ergeben, diese Kapazitäten auch zu erweitern. Dies entspricht im Übrigen den Regelungen des Gewalthilfegesetzes. Keinesfalls sollten Schuldnerinnen und Schuldner in die Finanzierung durch eigene Beiträge einbezogen werden. Ich verweise zur Begründung auf meine Stellungnahme. Da neue Aufgaben auf die Schuldnerberatung zukommen, muss deren Finanzierung gesichert sein. Aber muss diese Finanzierung aus öffentlichen Kassen erfolgen? Hier sollte man eine Gläubigerbeteiligung unbedingt erwägen. und aus meiner Sicht im Besonderen eine Beteiligung der Kreditgeber. Diesen ist nach der Verbraucherkreditrichtlinie eine besondere Rolle bei der Verhinderung von Überschuldung zugewiesen, zum Beispiel im Erwägungsgrund 81 oder bei der Kreditwürdigkeitsprüfung nach Artikel 18 der Richtlinie. Deshalb sollte dringend geprüft werden, ob eine Sonderabgabe der Kreditinstitute zur Finanzierung der Schuldnerberatung möglich ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank. Als nächster Herr Schlag.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir herzlichen Dank, dass ich vor dem Rechtsausschuss hier sprechen darf. Ich möchte auf zwei Themen eingehen. Einmal die Entgelte und auch noch mal auf den Erfüllungsaufwand. Im uns vorliegenden Regierungsentwurf ist im Prinzip zunächst einmal auf eine Entgeltfreiheit abgezielt. Dann in einem weiteren Schritt wird aber gesagt, gemäß der EU-Richtlinie, geringe Entgelte können genommen werden. Auch ich komme aus dem Rheinland und wir haben da so ein schönes Karnevalslied. Wer soll das bezahlen? Wer hat so viel Geld? Gerade die Menschen, die in prekären finanziellen Situationen leben, haben das Geld nicht, noch geringe Entgelte zu zahlen. Und wenn wir denn im Prinzip einen kleinen Personenkreis hätten, der möglicherweise Geld erübrigen könnte, wo die Einkommensgrenzen so überschreiten würden, dass er das zahlen kann, wäre das so eine kleine Zielgruppe, wo die Frage ist, ob die Entgelte nicht abschrecken. Und genau das will ja der Gesetzentwurf nicht, jemanden abschrecken, in die Schuldnerberatung zu gehen. Das nächste wäre, die Bundesregierung hat sich auf die Fahne geschrieben, eine Entbürokratisierung. Wenn wir geringe Entgelte haben, Vertreter von Träger, müssen wir Kostenrechnungen machen. Das heißt, wir haben einen Verwaltungsaufwand. Es muss festgelegt werden, welche Entgelte sollen denn genommen werden und ab wann werden sie genommen. Es werden also neue Richtlinien entwickelt werden müssen und im schlimmsten Fall werden diese Richtlinien nicht einheitlich, sondern pro Kommune unterschiedlich gestaltet werden. Und die Kommunen werden das tun. Wenn die sehen, geringe Entgelte zu nehmen, wird das umgesetzt werden. Da können Sie sicher sein, das wird passieren. Und dann werden wir aber wieder Stellen haben bei den Kommunen, die das prüfen werden. Und was ist dann? Nachher kommt uns die Brühe teurer als die Wurst, weil ich sage, geringe Entgelte kosten den Staat Geld. Kostenfreiheit kostet nicht, weil im Prinzip das ganze Prüfen wird viel teurer als das, was an geringen Entgelten eingenommen würde. Zum Erfüllungsaufwand. In der Gesetzesbegründung geht davon aus, dass Verbraucherinnen und Verbraucher einen Zugang bekommen sollen, und zwar alle, ja, Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wie wir bereits schon gehört haben, die Beratungsstellen sind jetzt schon am Anschlag. Das heißt, sie haben jetzt schon kaum noch Kapazitäten, nur 10% der Beratungsfälle können beraten werden. Und es werden aber für einige Kommunen in einigen Kreisen neue Zielgruppen wieder hinzukommen, die erwerbstätig sind und die Rentner und Studenten, die vorher nicht beraten werden konnten. Und natürlich ganz wichtig, in dem Ansatz und auch in der Erwiderung der Bundesregierung wurde vollkommen verkannt, dass ja eine neue Zielgruppe, die präventiv kommen soll, die dann schon bei geringen Zahlungsschwierigkeiten in die Beratung kommen soll, auch noch hinzukommt. Und da macht eine Beratung nur Sinn, wenn die zeitnah erfolgen kann. Eine zeitnahe Beratung ist mit den bestehenden Kapazitäten nicht möglich. Es ist also dringend notwendig, hier sich ehrlich zu machen und einen Erfüllungsaufwand zu beziffern und gleichzeitig auch Schuldnerberatung zu fördern. Wir haben diese Vollzeitäquivalente auf 50.000 Einwohner. Das haben sowohl die BAGSB als auch wir in unserer Stellungnahme gesagt. Und wenn wir davon ausgehen, dass nach Berechnungen auch der BAGSB ca. 2.700 Vollzeitäquivalente in der Schuldnerberatung jetzt arbeiten, brauchen wir ca. zusätzlich 600 bis 700 Stellen. Weitere Finanzierungsmodelle wären möglich. Es könnte einen Fonds mit Gläubigerfinanzierung. In NRW haben wir einen Sparkassenfonds, der hervorragend funktioniert. Aber auch grundsätzlich kann der Bund trotzdem die Länder unterstützen. Gemäß Artikel 107 Grundgesetz passiert das häufig, dass einfach die Umsatzsteuerneuverteilung stattfindet. Und auf dieser Grundlage natürlich können da Möglichkeiten passieren. Sukzessive können aber Beratungskapazitäten aufgebaut werden. Und wenn man über neue Finanzierungsmodelle nachdenkt, kann sowas auch erfolgreich sein. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Schlag. Frau Schwer ist an der Reihe.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass mir als Vertreterin der Inkassobranche die Gelegenheit gegeben wird, unsere Expertise in die Diskussion zum Gesetzentwurf über den Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten für Verbraucher einzubringen. Wir haben naturgemäß einen etwas anderen Blick auf die Problematik. Der Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen führt regelmäßig Branchenstudien durch, die folgende Entwicklung zeigen. Die Zahl der Inkassovorgänge ist zuletzt von 20 auf rund 30 Millionen jährlich gestiegen. Hauptursachen dafür sind veränderte Konsumgewohnheiten, insbesondere Online-Käufe, digitale Zahlungsmethoden und Zahlungsaufschübe auch bei Kleinbeträgen. Das weist auf ein zunehmendes Problem mit Rechnungstreue hin, ist aber kein Hinweis auf mehr strukturelle Überschuldung. Zur strukturellen Überschuldung liefert dagegen der jährliche Schuldenatlas unseres Mitgliedes Kreditreform aufschlussreiche Zahlen. Zum Stichtag 1. Oktober 2024 lag die Überschuldungsquote bei 8,09%, dem niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebungen. Dennoch gelten rund 5,6 Millionen, das haben wir gehört, Erwachsene als strukturell überschuldet. Wir sehen also zwei unterschiedliche Entwicklungen. Einerseits eine spürbare Verschlechterung der Zahlungsmoral, weshalb Gläubiger verstärkt rechtliche Unterstützung durch Inkassodienstleister oder Anwälte suchen. Andererseits sinkt die Zahl der Menschen, die dauerhaft überschuldet sind. Das zeigt, oft mangelt es weniger an der Zahlungsfähigkeit, sondern eher an der Zahlungsdisziplin. Gleichwohl sind die Probleme der strukturell überschuldeten Menschen real. Es gibt jedoch nicht den typischen Verbraucherschuldner. Manche erkennen selbst, dass sie Hilfe brauchen und suchen gezielt Beratung. Andere sind mit Geldangelegenheiten überfordert und nehmen Unterstützung erst an, wenn sie aktiv darauf hingewiesen werden. Die Inkassobranche unterstützt daher die eigentlichen Ziele des Gesetzes vollumfänglich. Qualifizierte Schuldnerberatung ist eine Investition in soziale Stabilität und fiskalische Entlastung. Gute Beratung stärkt Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit und damit letztlich auch die Volkswirtschaft. In der Praxis für uns zeigt sich, wo Schuldnerberatungsstellen und Inkassodienstleister eng zusammenarbeiten, entstehen tragfähige Rückzahlungsvereinbarungen und echte Wege aus der Verschuldung. Kritisch sehen wir natürlich die offenen Finanzierungsfragen. Bund und Länder schieben sich derzeit gegenseitig die Verantwortung zu und diskutieren Eigenbeteiligung oder gar Mitfinanzierung durch Wirtschaft und Inkassodienstleister. Wie auch schon die Bundesregierung in der Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates betont hat, wird aus unserer Sicht durch das Gesetz kein erheblicher Mehraufwand für Länder und Kommunen entstehen. Eine gesetzliche Verpflichtung privater Gläubiger lehnen wir naturgemäß ab. Ebenso kritisch bewerten wir ja aber auch die Idee, Verbraucher für Schuldnerberatung zahlen zu lassen. Das gefährdet den niederschwelligen Zugang, gerade für jene Gruppen, die wirtschaftlich ohnehin besonders verletzlich sind. Die Anzahl der Beratungsstellen darf nicht weiter zurückgehen. Das ist auch unsere Überzeugung. Und im Gesetz verwendete unbestimmte Rechtsbegriffe wie Betriebskosten oder unangemessene Belastung tragen darüber hinaus nicht zur Klarheit bei und sollten unbedingt vermieden werden. Abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass der Markt der Kostenpflichtigen durch Rechtsanwälte und rechtlich strenger als Schuldnerberater regulierte Rechtsdienstleister, die dort die Schuldnerberatung durchführen, nicht durch die engen Vorgaben des hier diskutierten Gesetzes beeinträchtigt werden darf. Insbesondere das anwaltliche Vergütungsrecht darf nicht unterlaufen werden. Insgesamt sind wir überzeugt, Schuldnerberatung ist eine öffentliche Aufgabe und sollte auch weiterhin verlässlich staatlich finanziert werden. Nur so kann sie wirksam, unabhängig und für alle zugänglich bleiben. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, alle bisher sehr zeitoptimierend. Herr Wendt ist der Nächste.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vieles ist schon gesagt, deswegen kann ich mich knapp fassen und wollte vielleicht aber noch mal auf die Situation in den Schuldnerberatungsstellen eingehen und auch noch ein Wort noch mal zu dem Kostentragungspflicht durch die Betroffenen sagen. Also nach den Zahlen des Bundesamts für Statistik, und das haben wir ja gehört, sind die Zahl der überschuldeten Personen in den letzten Jahren zwar nicht angestiegen, mit über 5,5 Millionen sind sie weiterhin sehr hoch. Aber wenn diese Zahl nicht steigt, das heißt nicht, dass die Zahl der Ratsuchenden in der Schulden- und Insolvenzverwaltung gleich bleibt. Tatsächlich ist die erheblich angestiegen. Nur jetzt mal für die beiden Landkreise aus Hessen, in denen wir Schulden- und Insolvenzberatung betreiben. Hier ist die Zahl im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie von 2019 bis 2024, also innerhalb von 5 Jahren, um 40% gestiegen. Und auch bereits in 2025 erleben wir wieder einen weiteren deutlichen Anstieg. Wir haben bis inklusive Oktober schon die Beratungszahlen des Vorjahres erreicht. Die Menschen, die kommen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zu uns. Was sie vereint, ist, dass sie meistens in einer aktuellen Krisensituation sind. Und Gläubiger betreiben dann bereits Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Konten sind gepfändet, es droht Wohnungsverlust, es drohen Stromsperren. Manchmal steht der Vollzug einer Ersatzfreiheitsstrafe im Raum. Und die Beratung Die hat dann als allererstes mal das Ziel, diese Krise zu meistern, unmittelbar die Existenz zu sichern. Und erst danach kommt wirklich eine Bestandsaufnahme und eine Schuldenbereinigung mit einer planvollen Schuldenbereinigung in Betracht. Und die ratsuchenden Personen, die leben oftmals viele, viele Jahre in dieser Ausnahmesituation, bevor sie sich an Beratung wenden. Und sie stehen unter hohem Druck. Sie haben Angst, ihre Briefe zu öffnen. Sie machen und schämen sich vor ihren Gläubigern, vor ihrem sozialen Umfeld, sogar vor ihren Familien. Und bis sie dann in die Lage kommen, dann ist es unheimlich schwierig, wenn wir dann noch weitere Hürden errichten, die sie davon abdrängen, tatsächlich Beratung in Anspruch nehmen und ihr Leben tatsächlich in den Griff zu bringen. Und deswegen aus dieser Situation, in der die Menschen sind, würde ich dringend empfehlen, davon abzusehen, hier irgendeine Hürde in Form irgendeines Beratungsentgeltes weiter zu erheben. Noch ein weiterer Aspekt, der hinzukommt. Ich hatte ja berichtet, ganz überwiegend läuft schon Zwangsvollstreckung, wenn die Menschen zu uns kommen. Entweder haben die Menschen ein Pfändungsschutzkonto oder wir unterstützen sie dabei, ein solches zu bekommen. Aber es ist in der Regel kein pfändbares Einkommen zur Verfügung, das nicht von anderen Gläubigern schon gepfändet ist. Und wenn die Ratsuchenden ohnehin kein freies Geld zur Verfügung haben in der Praxis, wieso sollen wir ihnen dann eine Rechnung schreiben und die dann am Ende wieder ausbuchen? Und dann noch uns am Ende mit dem Zuwendungsgeber darüber streiten, ob wir die zu Recht ausgebucht haben oder nicht und ob uns das von dem Entgelt und von unserer Beratungsunterstützung von der öffentlichen Förderung wieder abgezogen wird. Also wir schaffen mit Beratungsentgelten zusätzliche Hürden. Es erschwert die Schuldenbereinigung, der Verwaltungsaufwand bei den Beratungsstellen, bei den Kommunen erhöht sich. Und am Ende, das können wir vielleicht in der Diskussion besprechen, wird es allenfalls minimal zur Kostendeckung beitragen. Sie sollten deswegen von der Kostentragungspflicht in § 3 absehen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und wir kommen zum letzten Sachverständigen, Herr Zerhusen.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Minister.
Hört man mich? Nee, Sie müssen draufdrücken.
Mikro einmal andrücken.
So, jetzt aber. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Deutschen Bundestages, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass ich hier heute sprechen kann. Ich komme aus der Praxis, also ich habe einige Jahre als Schuldnerberater und Rechtsanwalt gearbeitet und überschuldete Menschen beraten. Mir wären drei Punkte auch wichtig. Und zwar als erstes würde ich mal die Funktion der Schuldnerberatung in den Raum stellen. Der Sinn von Schuldnerberatung und auch von Verbraucherinsolvenzverfahren ist ja keine Wohltat. Wir wollen die Leute ja nicht beschenken mit der Schuldenfreiheit, sondern wir reden im Wirtschaftsrecht. Wir wollen Menschen in den Wirtschaftskreislauf zurückführen. Wir wollen die Möglichkeit geben, dass Menschen wieder konsumieren können, Steuern zahlen können, Rücklagen fürs Alter schaffen können. Ja? Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den wir nicht aus dem Auge verlieren sollten. Und deswegen sollten wir diesen volkswirtschaftlichen Nutzen von Schuldnerberatung immer bedenken. Dann ist unsere praktische Erfahrung jetzt zum Zugang zur Schuldnerberatung oder zur Finanzierung von Schuldnerberatung im Moment sehr schwierig. Also wir sehen, dass die bisherige Struktur in den verschiedenen Bundesländern oder auch in den verschiedenen Kommunen nicht hinreichend ist, um jedem Betroffenen Zugang zur Beratung zu ermöglichen. Ja? Also es gibt einen Flickenteppich an Finanzierung, an verschiedener Finanzierung. Und je nachdem, in welcher Kommune ich bin als überschuldeter Mensch und je nachdem, in welcher Funktion oder in welcher Lebenssituation ich Beratung aufsuche, ist der Zugang sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise bezieht sich die Finanzierung nur auf Menschen, die im Sozialleistungsbezug sind. Das heißt, Rentner, Studierende und so weiter finden keinen Zugang zur Beratung. Auch Berufstätige, die so gerade am Anfang der Überschuldung sind und in die Überschuldung reinrutschen, kommen auch nicht zeitig zur Beratung. Und das heißt, hier fehlt es dann an so einem präventiven Ansatz. Also wir beraten häufig Menschen, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist und würden uns wünschen, dass wir viel, viel früher ansetzen könnten, um diesen ganzen Prozess, diese Überschuldungsspirale zu verhindern. Und deswegen würde ich an dieser Stelle für einen Ausbau von Schuldnerberatung plädieren. Das Argument der Kostenfreiheit ist völlig richtig und zutreffend berücksichtigt worden. Ich komme aus der Praxis und wir haben das teilweise versucht für Menschen, die keine finanzierte Beratung hatten, die also keinen Beratungshilfeschein hatten oder keine Kostenzusage von Jobcentern, Sozialämtern und so weiter, einen Kostenanteil zu nehmen. Und ich weiß noch, damals bin ich diesen Geldern immer hinterhergerannt. Es hat einfach in der Praxis nicht funktioniert. Und es ist völlig richtig, dass überschuldete Menschen einfach am Ende des Monats kaum noch Geld haben, lebensnotwendige Ausgaben zu bestreiten, geschweige denn Honorare zu bezahlen. Und dann immer diese Zahlungsvereinbarung zu haben, zu gucken, viele haben dann in Raten gezahlt, dann bin ich in Raten hinterhergerannt und so weiter. Und oft haben wir die Beratungshonorare quasi einfach ausgebucht und nicht länger verfolgt. Und da würde ich dringend von abraten, also weil nach meiner praktischen Erfahrung macht das einfach keinen Sinn in diesem Feld. Ich glaube, wenn man Schuldnerberatung nicht finanziert, nicht ausbaut und nicht bedarfsgerecht vorhält, dann kostet das letztendlich oder langfristig uns alle mehr, weil die Menschen in Sozialleistungen verhaften bleiben, nicht mehr auf die Füße kommen, sich im Niedriglohnsektor oder unterhalb der Pfändungsfreigrenze einrichten. Und ich glaube, das ist ein Effekt, den es zu verhindern gilt. Letztlich ist auch angesprochen worden, wie kompliziert und wie bürokratisch unser Verbraucherinsolvenzverfahren zum Beispiel geworden ist. Auch dem kann ich zustimmen. Ich war in einer Arbeitsgruppe von Anwaltschaft, Insolvenzverwaltern, Richtern und auch Menschen aus der Wissenschaft. Und wir sind alle zu dem Ergebnis gekommen, dass man da auch ansetzen könnte und das Verfahren vereinfachen könnte. Und ich würde mich freuen, also wenn Vorschläge, die hier aus der Praxis und aus der Wissenschaft und aus der Anwaltschaft erarbeitet worden sind, dann nochmal auf den Tisch kämen und weiterverfolgt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich komme jetzt zum Ende und möchte mich wirklich nochmal bedanken, dass ich hier heute die Stellungnahme abgeben konnte. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das ist ja fast sensationell. Ich kann mich kaum daran erinnern, dass nicht einmal die Glocke kam. Insofern ist das schon mal vorbildlich von allen Sachverständigen, dass sie sich an die Zeit gehalten haben. Ich habe jetzt folgende Wortmeldung für die erste Fragerunde in der Reihenfolge, wie sie dann auch aufgerufen werden. Das ist zuerst Frau Hiel, dann Frau Ataoglu, Frau Heselhaus, Frau Willnath, Herr Schmidt, Herr Fetsch und Herr Müller habe ich noch. Und jetzt kommt noch eine von Herrn Möller, alles da. Der kommt noch unten drauf. Jo, dann beginnen wir mit Frau Hiel.
Ganz herzlichen Dank.
Bitte noch den Sachverständigen, wollte ich noch mal sagen, ne? Dass wir das aufschreiben können. Ja.
Herzlichen Dank. Danke für die Ausführungen. Meine beiden Fragen gehen an Herrn Dr. Niering. Wir haben ja jetzt eine Umsetzung der Richtlinie, die bestimmte Ziele verfolgt in Bezug auf die Schuldnerberatung in Deutschland. Und gibt es Ihrer Meinung nach oder wo fehlen Ihrer Meinung nach gegebenenfalls noch weitere Regelungen zur Verbraucherinsolvenz oder zum Verbraucherinsolvenzrecht, um diese Ziele noch besser zu erreichen in der Umsetzung der Richtlinie? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre, wie kann man denn Prozesse noch vereinfachen? Sie haben es ein bisschen anklingen lassen in Ihrem Eingangsstatement. Aber was könnte man denn zum Beispiel machen noch in Bezug auf Digitalisierung oder also in Bezug auf Digitalisierung und welche Regelungen müsste man dazu vielleicht noch einführen? Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Ataoglu.
Ja, auch von mir vielen Dank und ich freue mich, dass hier viele Rheinländer sind. Ich komme auch aus dem Rheinland, das macht es hier heute noch ein bisschen schöner als sonst. Meine erste Frage geht deshalb auch an Herrn Dr. Niering aus dem Rheinland. Die Länder waren natürlich wie meist vor deutlich höheren Kosten, also vor Mehrkosten und lehnen die finanzielle Verantwortung wahrscheinlich auch aus guten Gründen ab und nehmen den Bund in die Pflicht. Die Bundesregierung geht allerdings nur von einem minimalen finanziellen Mehraufwand aus, da aus ihrer Sicht die Mehrzahl der Fälle bereits durch die jetzigen Strukturen abgedeckt wird. Teilen Sie diese Auffassung? Und meine zweite Frage würde ich gerne an Herrn Zerhusen stellen. Der Entwurf lässt grundsätzlich noch begrenzte Entgelte für die Beratung zu. Ist das aus Ihrer Sicht angemessen und auch praxistauglich? Vielen Dank.
Vielen Dank. Frau Heselhaus.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine ersten Fragen richten sich an Herrn Wendt. Und zwar sieht der Paragraph 3 des Gesetzentwurfs ja nur die Möglichkeit der Kostenfreiheit vor, aber eben auch die Möglichkeit, Entgelte erheben zu können. Mich würde an der Stelle noch interessieren, wie sieht aus Ihrer Sicht denn aktuell überhaupt die Praxis dahingehend in Gesamtdeutschland aus? Und dann noch eine Frage an Frau Mörs. Wenn es um die Finanzierung geht, Sie sind ja in Ihrem Eingangsstatement darauf eingegangen, geht es natürlich auch, egal ob kostenfrei oder nicht, wenn es um den Ausbau der Schuldnerberatung geht, wovon ein bisschen ausgegangen wird insgesamt, natürlich gerade im Hinblick auf die Länder, wir haben es gerade auch gehört, darum, wer übernimmt das eigentlich? Und deswegen die Frage, wie sieht es im Moment aus mit der aktuellen Finanzierung in Deutschland, was die Schuldnerberatung angeht? Mit wie viel Mehrausgaben würden Sie möglicherweise rechnen? Und in dem Zusammenhang, wie kann die Finanzierung auf eine breitere Basis gestellt werden?
Vielen Dank. Frau Willnath.
Vielen Dank auch an alle Sachverständigen. Meine Frage richtet sich an Herrn Schlag. Der Bundesrat kritisiert die fehlende Bezifferung der entstehenden Mehrkosten für die Länder und fordert deren vollständige Kompensierung durch den Bund. Wie schon erwähnt, die Bundesregierung schätzt die Mehrkosten mit Verweis auf bereits bestehende Beratungsstrukturen als gering ein. Aber der Bundesrat bittet zu prüfen, ob private Gläubiger, etwa Banken, Zahlungsdienstleister und Inkassounternehmen gemäß der Veranlassungsprinzip gesetzlich an der Finanzierung unabhängiger Schuldnerberatung beteiligt werden können. Er begründet diese Forderung mit der angespannten Haushaltslage der Länder und dem Umstand, dass neue Bezahlmodelle wie bei Now Pay Later bewusst Verschuldungsanreize setzen. Nun zu meiner Frage. Gemäß § 1 des Schuldnerberatungsdienstegesetz neu haben die Länder sicherzustellen, dass Verbraucher und unabhängige Schuldnerberatungsdienste zur Verfügung stehen. Bitte erläutern Sie, welche zusätzlichen Aufgaben der Bund damit auf die Länder auch überträgt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schmidt.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Herrn Professor Rhein. Zunächst, die Träger und Verbände der Schuldnerberatungsstellen haben ja auch hier in der Anhörung ausdrücklich und nachdrücklich betont, dass die Beratungsdichte und die Versorgungskapazitäten bereits heute nicht ausreichen, dass es zu langen Wartezeiten kommt. Und das Schuldnerberatungsgesetz ändert in dieser Hinsicht ja nichts, eher macht es das Ganze noch mal schwieriger, insofern, dass mehr Ratsuchende kommen. Welche konkreten Verbesserungen halten Sie für erforderlich, um den Entwurf der Bundesregierung in diesem Punkt zu stärken? Die zweite Frage, auch hier auf den Bundesrat bezogen, der ja aus meiner Sicht zu Recht moniert hat, dass unklar ist, welche Mehrkosten auf Länder und Kommunen zukommen. Sie haben in Ihrem Vortrag eben auch kritisiert, die verschiedenen Finanzierungsgrundlagen und die Ausführungen, die in 16 Ländern kommen würden. Können Sie ausführen, wie die Finanzierung der Schuldnerberatungsdienste aus Ihrer Sicht aussehen sollte?
Vielen Dank. Jetzt Herr Fetsch.
Ja, vielen Dank. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Zerhusen, die zweite dann an Herrn Dr. Niering. Die erste Frage ist ganz kurz. Sie hatten, genauso wie die Frau Mörs, erwähnt, dass es Studien dazu gäbe, zu der Erkenntnis, dass sich Beratungshilfe, Schuldnerberatung auch finanziell volkswirtschaftlich rechnen würde. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen näher dazu ausführen? Das würde mich nämlich interessieren. Und dann an den Herrn Dr. Niering. Ich kenne Insolvenzverfahren aus eigener Praxis und auch die außergerichtliche Schuldenbereinigung und Beratung. Die Frage wurde auch schon gestellt, ein bisschen vielleicht, dass Sie noch mal ein paar Ausführungen machen könnten dazu, wo Sie Verschlankungsmöglichkeiten für den Insolvenzantrag sehen und ob es nicht auch alternativ, ich komme ja auch aus dem Anwaltsbereich, die Möglichkeit gäbe, die Beratungshilfe, die bislang nur für die außergerichtliche Schuldenbereinigung erstaunlicherweise da ist, ob man die nicht auch auf die Antragstellung ausweiten könnte. Ich weiß, kostet natürlich die Länder wieder Geld, aber andererseits wäre ja damit auch durchaus dem einen oder anderen deutlicher geholfen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Herr Müller, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage an Frau Schwer und an Herrn Zerhusen. Der Gesetzentwurf spricht ja von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Halten Sie es für zielführend oder vielleicht auch sogar für kritisch, wenn andere Personen, wenn sozusagen dieser Gesetzentwurf auch andere Personenarten auf diese ausgeweitet werden würde? Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann zum Abschluss eine Frage von Herrn Müller.
Ja, danke schön. Ich habe zunächst eine Frage an Frau Mörs und dann an Frau Schwer. Frau Mörs, Sie sprachen das Thema an der Menschen, die ohne Schuldnerberatung sind, also die außerhalb der Beratung sind. Ne? Und Sie führten das so aus, dass ich glaube 500.000 oder 600.000 sind in der Schuldnerberatung. Und der Rest von diesen 5,6 Millionen Menschen, die betroffen sind, sind nicht in Beratung. Ist das eine gesicherte Zahl oder gibt es da Unsicherheiten, weil man jetzt nicht weiß, wie viele von diesen 5 Millionen Menschen beispielsweise eigenständig anwaltlich Beratung aufgesucht haben? Das würde mich interessieren. Und an Frau Schwer hätte ich eine Frage und die betrifft die Gläubigerbeteiligung bei den Kosten, ja, weil ich bei Ihnen da Kritik vernommen habe. Es ist ja teilweise vom Veranlassungsprinzip die Rede, was ich schon, gut, ich will es jetzt nicht bewerten, aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Was mich interessiert in dem Zusammenhang ist, sehen Sie vielleicht auch ein Stück weit die Gefahr, dass so eine Gläubigerbeteiligung letztlich ja auch dafür sorgt, dass Menschen, die in potenziellen Überschuldungssituationen geraten könnten, erkannt und stigmatisiert werden, beispielsweise bei Geschäftsabschlüssen. Ja, weil man ja dadurch in Gefahr läuft, dann eben beteiligt zu werden. Insbesondere, wenn es um eine konkrete Beteiligung geht, also anhand von Quotierung und wie man das auch immer machen möchte. Und wo beispielsweise Grenzen einer solchen Gläubigerbeteiligung liegen könnten. Danke.
Vielen Dank. Wir steigen dann jetzt in die Antwortrunde ein und beginnen, wie angekündigt, mit Herrn Zerhusen. Er hat drei Fragen, eine von Frau Ataoglu, eine von Herrn Fetsch, eine von Herrn Müller. Oben sehen Sie die 6 Minuten, also Sie haben die Gesamtzeit für die Beantwortung, steht da schon da.
Nochmal? So, jetzt aber, ne? Gut. Zuerst den Entgelten. Also ich halte Entgelte für einfach nicht praxistauglich. Also aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, also ich bin sowohl als Schuldnerberater wie als auch als Anwalt da Honoraren hinterhergerannt. Und das war ein unglaublich großer Aufwand mit dem Ergebnis, dass ich oft einfach auf meinen Honorarkosten sitzen geblieben bin. Zudem in der Schuldnerberatung guckt man in der Regel erstmal, dass man eine Existenzsicherung hinkriegt. Das heißt, man guckt, welche Schulden sind so besonders existenzbedrohend. Ich denke an Mietschulden, ich denke an Geldstrafen, die in Ersatzfreiheitsstrafen umgewandelt werden können, an Stromschulden oder an notwendige Ausgaben, zum Beispiel für Lebensmittel oder auch für mobile Teilhabe mit Mobiltelefonen oder technische Teilhabe. Ja? Also dass man schon Prioritäten bildet. Und gerade wenn in solchen Bereichen Rückstände entstehen, dann benutzt man unpfändbare Gelder, um mit geringen Raten dann zum Beispiel den Wohnungserhalt zu sichern. Ja? Das heißt, das Geld ist auch schon von vornherein weg. Ja? Und ich halte das also nach meiner Erfahrung für einfach nicht zielführend, Praxisentgelte hier zu fordern. Dann zu den Studien. Also ich hatte das auch in meiner Stellungnahme zitiert. Es gibt grundlegende Studien der Universität Wien, die haben damit angefangen. Aber es gibt auch das IFF zum Beispiel, das also auch in diese Hinrichtung geforscht hat. So Grundlage der Studien war immer, dass man geguckt hat, was bringt denn überhaupt diese Einrichtung einer zweiten Chance? Wie kann man entschuldete Menschen wieder in den Wirtschaftskreislauf integrieren und was spart das an Kosten? Und da geht es in verschiedene Richtungen. Zum einen wird Sozialleistungsbezug vermieden für Menschen, die wieder in Beschäftigungsverhältnisse integriert werden. Man hat bei überschuldeten Menschen höhere gesundheitliche Belastung als in der Normgruppe. Ja, auch hier werden zum Beispiel medizinische Kosten reduziert. Und man darf auch nicht vergessen, Menschen, die so über Jahre hinweg in so eine Schuldenspirale rutschen, die blockieren. Ja, das merken wir auch ganz, ganz häufig in der Praxis. Die kriegt man schwerer wieder motiviert. Wir haben also im Haus mal eine Befindlichkeitsstudie gemacht und haben untersucht, wie sich die Lebensverhältnisse der Menschen bessern nach dem Erstberatungsgespräch, nach 3 Monaten, nach 8 Monaten und nach 12 Monaten, wenn die bei uns so lange in der Beratung waren. Ja? Wir haben gesehen, schon nach dem Erstberatungsgespräch ist der Druck extrem gesunken. Ja? Also die Motivation der Menschen, wieder aktiv am Wirtschaftsleben teilzunehmen, sich wieder zu reintegrieren und so weiter, das kann man wirklich beobachten im Beratungsverlauf. Und aus diesem Zusammenhang ergibt sich dann auch, dass natürlich gesamtwirtschaftlich dann weniger Kosten anfallen für die Menschen, wenn die wieder halt im Berufsleben funktionieren. Ja? Ich hoffe, das hat Ihnen etwas Klarheit verschafft. Jetzt habe ich noch 3 Minuten für die letzte Frage, und zwar, wie man die Beratung im Prinzip auf andere Gruppen ausweiten könnte. Jetzt bin ich ein bisschen im Gewissenskonflikt, weil ich natürlich für die Verbraucherzentrale hier sitze. Ne? Wenn Sie mich gesamt betrachtend fragen, dann würde ich sagen, ist der Unterschied zwischen Kleinstselbstständigen oder Kleinselbstständigen und Verbrauchern in der Praxis nicht besonders hoch. Ja? Also wenn ich ein kleines Kiosk betreibe oder, keine Ahnung, eine Tierarztpraxis oder sowas habe, dann ist meine Überschuldungssituation häufig mit Verbrauchern vergleichbar. Und man könnte tatsächlich überlegen, ob man nicht Schuldnerberatung oder auch Verbraucherinsolvenzberatung auf solche Gruppen ausweitet und vielleicht auch da ein einheitliches Verfahren sozusagen etabliert.
Ja? Vielen Dank. Dann kommen wir zu einer Frage von Frau Heselhorst an Herrn Wendt.
Ja, Sie hatten ja nochmal nachgefragt, wie die Landschaft bei der Entgelterhebung bundesweit aussieht und warum wir uns dagegen aussprechen. Also mir liegen keine Daten darüber vor, ob und an welcher Stelle im Bundesgebiet entgeltliche Schuldnerberatung angeboten wird. Ich glaube, auch solche Zahlen existieren nicht. Ich glaube, es gibt dazu keine verlässliche Übersicht. Was ich sagen kann, ist, dass in Hessen nach meinem keinerlei Entgelte erhoben werden. Und das ist eine gute Entscheidung des Landes Hessen. Und ich meine, dass das auch im Bundesgesetz so festgeschrieben werden sollte. Ich hatte ja anfangs berichtet, unter welchem hohen Druck die Menschen stehen, die in die Schuldnerberatung kommen, und dass es oftmals ein langwieriger Prozess ist. Die Personen haben kein pfändbares Einkommen, und wir hätten einen erheblichen Verwaltungsaufwand des Kosteneinzugs, der auch das Vertrauensverhältnis in der Beratung belasten würde. Und dann ich frage natürlich noch, was ist eigentlich eine verhältnismäßige Kostenbeteiligung? Und wenn man sich dann mal unsere Kostenstruktur anguckt, wir haben für zwei Beratungsstellen etwa einen Aufwand von 600.000 Euro in den einzelnen Landkreisen sehr unterschiedlich. Damit machen wir 2.500 Personen im Jahr, die wir beraten. Die kommen so zwischen 10 und 25 Mal in die Beratung etwa, bis sie dann entweder den Erwähnungsantrag stellen oder nicht. Manchmal sind da auch noch Posten. Wenn ich also das pro Kopf umlegen würde, dann wären wir bei 240 Euro. Ich glaube nicht, dass wir das vollstrecken können, dass wir das erwirtschaften würden, durchsetzen könnten gegenüber den Schuldnerinnen und Schuldnern. Aus meiner Sicht wäre dieser Betrag auch als Hürde außer Verhältnis im Sinne des Gesetzes. Wenn ich jetzt mal überlege, was zahlen die Menschen, die in die Beratungshilfe gehen, möglicherweise, die zahlen nach RVG einen Zuschlag von 15%, den Rest zahlt das Land. Die würden dann möglicherweise in die Beratungshilfe ausweichen. Wenn wir diesen Betrag nehmen würden, würden wir nur einen minimalen Beitrag erwirtschaften zu dem, was tatsächlich die Beratungsstelle kostet im Verhältnis zu dem Verwaltungsaufwand. Und ich sehe schon den Streit mit unserem Zuwendungsgeber, wieso wir das Geld nicht an die Sozialhilfestelle oder an den Träger der sozialen Grundsicherung weiterberechnet haben, wenn es bei uns ausfällt. Das wäre ein unglaublicher Verwaltungshin und her. Wir würden uns gegenseitig selbst beschäftigen.
Vielen Dank. Dann haben wir zwei Fragen an Frau Schwer, eine von Herrn Müller und eine von Herrn Müller.
Vielen Dank. Zur ersten Frage, dass, ob tatsächlich diese Beratung nicht auch auf weitere Bereiche ausgedehnt werden soll, weitere Personenbereiche außer Verbraucher. Es ist tatsächlich so, dass ich die Gelegenheit nutzen möchte, das mal ein bisschen auszuweiten, auch unsere Argumentation. Es ist so, dass wir immer mehr feststellen, dass Menschen generell mit dem Wirtschaftsleben überfordert sind. Und das lässt sich nicht auf Verbraucher begrenzen, sondern tatsächlich, Sie haben die Beispiele genannt, es gibt viele Kleingewerbetreibende, kleine Handwerker, die genauso überfordert sind. Sei es die Anforderungen, die vom Staat aufgebürdet werden, also Steueranfragen, sei es das, was sie tatsächlich erfüllen müssen, um eine Rechnung zu stellen, wie sie die Rechnung stellen müssen, welche rechtlichen Anforderungen sie haben. Also das ist etwas Generelles, wo wir auch uns wünschen würden, dass da wieder mehr Augenmerk drauf gelegt wird, dass die Menschen wieder darin geschult werden, am Wirtschaftsleben tatsächlich teilzunehmen. Und deswegen kann ich die Frage klar mit Ja beantworten. Wir glauben sehr wohl, dass es ausgeweitet werden muss, weil dieser enge Begriff des Verbrauchers wird an der Stelle der tatsächlichen Lage nicht gerecht. Und da gehe ich dann weiter gleich zur zweiten Frage, nämlich die Frage der Gläubigerbeteiligung. Das passt eigentlich wunderbar zur ersten Frage, weil schon alleine diese Frage des Verursacherprinzips ist wieder die gleiche Frage. Haben wir es verstanden, was tatsächlich passiert ist? Es hat jemand einen Vertrag geschlossen, den er nicht erfüllt hat. Alle Juristen, die hier sind, wissen, meistens ist es der Absatz 2 der jeweiligen Verträge im BGB, dass gesagt wird, der Vertrag, der auf der anderen Seite erfüllt werden muss, es muss bezahlt werden. Und damit ist das Veranlassungsprinzip eigentlich relativ klar. Derjenige, der den Vertrag eingegangen ist, hat es auch veranlasst, dass er jetzt den Vertrag nicht bezahlen kann. Natürlich sind die Kollegen und die Kolleginnen von den Schuldnerberatungen und Verbraucherschützern da etwas anderer Meinung als die Inkassobranche, aber für uns ist die Lage relativ klar. Und die Frage ist auch dann natürlich, was immer drinsteckt, Verursacherprinzip, was auch Ihr Kopfneigen gezeigt hat. Es ist schon der Markt, also wenn Sie wollen, die Verbraucher, die kleinen Gewerbetreibenden, die verlangen ja tatsächlich die Angebote, die ihnen von den Gläubigern gegeben werden. Damit ist es wieder so, dass die Gläubigervertreter nicht die Verursacher sind. Und ich möchte dann noch kurz auf die Frage eingehen, führt es womöglich zu einer Stigmatisierung, wenn die Gläubiger beteiligt werden? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, auch als Vertreter der Juristenbranche, ich hoffe mal nicht, weil der Datenschutz sollte schon eingehalten werden und irgendwelche Schwarzlisten, wo dann Leute draufstehen, die womöglich hier stigmatisiert werden. Das sollte nicht passieren. Und wenn Sie weil Sie mich direkt als Branchenvertreterin ansprechen. Die Inkassobranche wird so etwas sicherlich nicht unterstützen, weil das ganz klar gegen die datenschutzrechtlichen Regelungen verstoßen würde. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Schwer. Wir haben eine Frage von Frau Willnert an Herrn Schlag.
Ja, zu der Fragestellung, welche zusätzlichen Aufgaben werden letztendlich auf die Länder übertragen, muss man einen kleinen Blick auf den Ist-Zustand machen. Es gibt eine künstliche Trennung, Schuldnerberatung und Insolvenzberatung, die Schuldnerberatung kommunale Aufgabe, die Insolvenzberatung Aufgabe der Länder. In der Beratungspraxis ist allerdings die Insolvenzberatung nur ein Teil der Entschuldung innerhalb eines Schuldnerberatungsprozesses. Mit dieser Trennung war aber klar, da der Bund keine Aufgaben an die Kommunen übertragen kann, mit die Länder ins Boot zu holen. Jetzt kommt natürlich für die Schuldnerberatung eine neue Aufgabe. Wenn ich überspitzt darstelle, ist das bisher ja eher, die Klientengradsuchenden kommen sehr spät und so ein bisschen Abwicklungsgeschäft. Also dann, wenn wirklich die Kredite, die Zahlungen notleidend sind und das Kind schwer in den Brunnen gefallen ist. Jetzt kommt aber auch noch ein neues Klientel dazu, nämlich die bereits bei Zahlungsschwierigkeiten in die Schuldnerberatung kommen soll. Auch für die Schuldnerberatung wird das Herausforderungen bringen, wie sie praktisch ihr Beratungsportfolio, auf was vor allen Dingen Haushaltsbudget, Beratung etc. ändert und neu abstellt. Somit ist praktisch die Übertragung jetzt in dem Schuldnerberatungsdienstegesetz, dass das komplette Portfolio auch in die Verantwortung der Schuldnerberatung, in die Verantwortung der Länder gegeben wird. Für die Länder wird jetzt die Herausforderung sein, natürlich auch zu gucken, welche Konzepte werden gefahren, wie kann man sich mit den Kommunen einigen, wird es Delegationsaufgaben geben, wird es Zusammenlegungsprozesse geben, wie es in Bundesländern wie in Bayern schon gegeben hat, in NRW, wo man sowas anstrebt. Also das sind einige große Herausforderungen, so wie es finanztechnisch, methodentechnisch und auch ganz abwicklungsorganisatorisch gestaltet wird, die darauf zukommen. Und das darf man nicht verkennen. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir haben jetzt zwei Fragen von Herrn Schmidt an Herrn Professor Rhein.
Zunächst zur ersten Frage, zu den konkreten Verbesserungen, die ich mir wünschen würde. Im Augenblick sieht es bei der Finanzierung so aus, dass wir, man kann es nicht anders nennen, eine Blackbox haben. Wir wissen überhaupt nicht genau, wie die Finanzierung vor Ort aussieht in den Kommunen. Also da wird ja finanziert über das SGB II und SGB XII. Wir kennen die Zahlen nicht. Wir wissen nicht, was da genau passiert. Und wir können nur reinschauen in die Länderfinanzierung. Aber insgesamt ist es eine Blackbox. Man kann es nicht anders nennen. Und deshalb würde ich mir wünschen, damit wir hier überhaupt richtig agieren können, dass wir vorab erstmal wissen, was denn genau für Kosten aufschlagen sozusagen vor Ort. Und deshalb müsste man eigentlich, bevor man große Forderungen stellt, in welchem Umfang man ja hier eine Finanzierung verlangt, man müsste eigentlich erstmal die Verhältnisse vor Ort erfragen. Wir müssten also genau wissen, was ist vor Ort los. Und deshalb komme ich mit meinem Vorschlag, der so ein bisschen sich am Gewalthilfegesetz orientiert, der sagt, man muss zunächst mal gucken, was ist denn vor Ort, also was sind die Kapazitäten, was brauchen wir eigentlich wirklich für Kapazitäten und wie wird dann im Einzelnen nachgebessert werden müssen. Und deshalb wäre ich eigentlich jemand, der sich wünschen würde, wir würden zunächst mal genauer reinschauen. Die Alternative, konkrete Zahlen reinzuschreiben, ist natürlich auch sehr gut, also AGSBV und BAGSB, da werde ich mich nicht gegen wehren, ganz im Gegenteil, aber sicherheitshalber wäre es tatsächlich gut. Man würde erst mal sagen, wir brauchen eine angemessene Finanzierung. Das würde so im Gesetzentwurf dann oder im Gesetz später dann drin stehen und dann in einem zweiten Schritt diese entsprechende Erhebung. Das wäre meine Antwort für Ihre erste Frage. Die zweite Frage, es stellt sich die Frage danach, wie könnte denn eine Finanzierung der Schuldnerberatung aussehen? Die gegenwärtige Regelung in Paragraphen 1 des Schuldnerberatungsdienstegesetzes sieht so aus, dass wir eine sogenannte Gewährleistungsverpflichtung haben. Gewährleistungsverpflichtung bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als das eben gesagt wird, die Länder müssen dafür sorgen, dass wir eine entsprechende Ausstattung haben. Bei dieser, also das hilft uns nur eingeschränkt weiter, weil damit haben wir auch noch keinen Anspruch der SchuldnerInnen. Das heißt, also sie brauchen auf jeden Fall, und das muss geschaffen werden, entweder in dem Gesetzentwurf, oder es muss in den einzelnen Bundesländern dann 16 Mal unterschiedlich geregelt werden, dass ein Anspruch besteht auf diese Leistung. Also es reicht nicht, eine Gewährleistungsverpflichtung aufzustellen. Das ist das eine, was mir ganz wichtig ist. Das zweite ist, ich hätte gerne eine Regelung für alles. Im Sinne SGB II, SGB XII, Schuldner- und Insolvenzberatung werden zusammengefasst und eben auch das, was wir jetzt noch haben, kommt auch dazu. Das heißt, ich würde mir das Schuldnerberatungsdienstegesetz, ich würde es mal so nennen, so wie einen Mantel vorstellen, der also Schuldnerberatung insgesamt klar, also die Finanzierung der Schuldnerberatung klar regelt, dass wir also insoweit eine Klarheit haben, wie das funktioniert. Und dann kann man sich über Einzelheiten immer noch Gedanken machen. Das würde aber voraussetzen, dass wir auf jeden Fall Schuldner- und Insolvenzberatung zusammenlegen müssen. Also ich würde die Länder auch dazu verpflichten, dass sie das entsprechend tun. Und was ich auch noch sagen, wo ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was ist mit den Regelungen SGB II, SGB XII, sollte man die daneben weiter gelten lassen? Ich höre immer wieder mal, dass aus der Praxis die Forderung kommt, dass zumindest die Regelungen des SGB XII sinnvoll sein könnten, die noch nebenher laufen zu lassen. Darüber müsste man vielleicht noch diskutieren. Aber insgesamt würde ich mir jedenfalls einen Mantel wünschen, der bisher so in diesem Gesetz nicht angelegt ist.
Vielen Dank. Dann kommen wir zu Herrn Dr. Niering mit zwei Fragen von Frau Hiel, eine Frage von Frau Ataoglu und eine Frage von Herrn Fetsch.
Ja, ich knüpfe erst mal an das, was Professor Reitz sagt. Ja, eine einheitliche Beratung ist ganz, ganz wichtig, denn die Schuldner, die bei Ihnen Rat suchen, die können nicht entscheiden, habe ich jetzt eine Schuldnerberatung oder ist es schon eine Insolvenzberatung. Meistens sind fließende Übergänge. Das Zusammenfassen ist ganz wichtig, das ganze Gesetz herzudenken von den Menschen, die Rat suchen. Und ich darf an der Stelle noch mal erinnern, das sind Krankheit, Arbeitslosigkeit, Ehescheidung, gescheiterte Selbstständigkeit. Wann ist sie gescheitert? Muss man da so feingliedrig unterscheiden? Oder sind es einfach Menschen, die Rat brauchen? Natürlich gibt es auch die Menschen, die ihr Konsumverhalten nicht im Griff haben, aber da sind eben auch die Bildungschancen nicht ganz so gleich, wie wir uns das wünschen. Also darum ist eine starke Schuldnerberatung, das war die Frage von Frau Hiel, das Bindeglied. Also darum, warum denken wir jetzt auch vom Verbraucherinsolvenzverfahren her? Weil die Schuldnerberatung, die muss gut sein. Wenn die gut ist, gut ausgestattet ist, ein gutes Netz hat, eine gute Qualität hat, dann macht das auch das Verbraucherinsolvenzverfahren leichter. Die Ratsuchenden haben besseren Zugang, haben gute Beratung. Und jetzt muss ich eben denken, was bedeutet das für das Verbraucherinsolvenzverfahren? Was kann ich da tun, um Ihnen allen, die Sie in der Beratung sind, das Leben zu erleichtern? Das ist das Konkrete. Also das Bindeglied heißt starke Schuldnerberatung. Die muss gestärkt werden. Darum ist die Frage, wie sieht unser System heute aus? Ich habe eben gesprochen über diesen umfassenden Antrag, 45 Seiten inklusive Erläuterung und dann noch einen Antrag auf Verfahrenskostenstundung. Und der weit überwiegende Teil der 100.000 Insolvenzverfahren von Verbrauchern in Deutschland betrifft ja gerade Menschen, die vermögenslos sind oder nicht so viel Geld haben, dass sie die Verfahrenskosten aufbringen können. Das heißt also, da muss ich diesen Fragebogen deutlich reduzieren. Der muss nicht viele Anlagen haben zu irgendwelchen Grundstücken oder Erbbaurechten oder Immobilienfonds. Also reduzieren, das aber digital gestalten. Das ist so der erste konkrete Ansatz. Also ein digitales Format, was ich in meinem Smartphone, in meinem Tablet ausfüllen kann. Denn die Menschen, die haben keinen Rechner zu Hause mit einer E-Mail-Adresse oder irgendwie sowas, sondern die leben davon. Das machen andere vor. Die Agentur für Arbeit bei der Beantragung von Arbeitslosengeld hat das auch gezeigt, dass das funktioniert. Erster Schritt. Zweiter Schritt, starke Schuldnerberatung. Die wird aber heute belastet mit diesem außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuch. Also 100.000 Verfahren, 10 Gläubiger im Schnitt. Das heißt, es müssen 1 Million Gläubiger angeschrieben werden, ob sie denn zustimmen würden, dass dieser Schuldner jetzt keinerlei Zahlung leisten wird und dann auf die Zahlung verzichtet. Also ich weiß gar nicht, wer sich die Mühe macht, da überhaupt so drauf zu erwidern. Das ist eine einfache Maßnahme. Wenn Sie darauf verzichten würden, auf die Verpflichtung, dann haben Sie viel erreicht. Dann brauchen Sie nur § 305 Absatz 1 Nummer 1 INSO in einem Satz streichen. Ja, Schuldnerberatung ist sinnvoll. Und muss sein. Also nicht, dass es heißt, ohne Schuldnerberatung geht es ins Insolvenzverfahren. Aber dieser außergerichtliche Schuldenbereinigungsversuch, der macht richtig viel Arbeit. Und Sie müssen ja dann bei einem Insolvenzantrag das auch noch dem Gericht nachweisen, dass Sie den unternommen haben und müssen beschreiben, warum der gescheitert ist. Also da zeigt sich, 1 Million Schreiben weniger und 100.000 Beratungsgespräche, die da reinführen, sind viel, viel weniger intensiv, weil man diese Schleife nicht drehen muss. Man kann sie drehen. Also das sollte ins Ermessen des Schuldnerberaters gestellt werden. Wenn ich beispielsweise einen jungen Menschen habe, der vielleicht nur 2 Handyverträge hat, die jetzt in Rot gelaufen sind, dann kann man sagen, dann kann man mit denen reden und sagen, der stottert das ab über eine gewisse Zeit. Aber bitte nicht diese Verpflichtung. Das ist ein ganz konkreter Hinweis, ein Halbsatz im Gesetz gestrichen. Sie alle müssten sehr entlastet sein und sehr glücklich sein. Nächster Schritt. Die Gerichte werden mit Verbraucherinsolvenzverfahren behelligt, intensiv mit Rechtspflegern, Geschäftsstellen, Beamten über eine lange Zeit, nämlich über die 3 Jahre und dann noch mal 1 Jahr Widerspruchsmöglichkeit. Also 4 Jahre werden da Akten gepflegt, werden Kommunikation mit Gläubigern geführt. Warum also dieses Verfahren nicht auf den Insolvenzverwalter dann delegieren, wenn es eröffnet ist? Der Richter entscheidet über die Öffnung und dann ist gut, wäre der nächste Ansatz. Muss man diskutieren? Ist so vielleicht so ein Paradigmenwechsel, kann man sich bisher nicht vorstellen. Aber wir reden immer noch in der Wesentlichen über Menschen, die vermögenslos sind oder nahezu vermögenslos sind. Und so wie man vom BMJV hört, gibt es demnächst auch einen Entwurf, einen Referentenentwurf zum Berufsrecht der Insolvenzverwalter. Das heißt, da findet Aufsicht anders statt als im konkreten Einzelfall, wo dann Rechtspfleger und Geschäftsstellenbeamte da über die 4 Jahre das Verfahren begleiten müssen. Ganz kleiner Punkt auch noch, wie kann das konkret aussehen? Auch im Verbraucherinsolvenzverfahren kann man nach § 38 Insolvenzordnung die Insolvenzforderung zur Tabelle anmelden. Meldet man zur Tabelle an, es gibt am Ende die Rechtsschuldbefreiung, ist also ein riesiger Aufwand, bürokratischer Aufwand, den könnte man streichen. Da gibt es heute schon eine Regelung in § 39 InsO zu nachrangigen Insolvenzforderungen. Die kann man nämlich erst anmelden, denn dann zu erwarten ist, dass da auch Geld fließt. Also sollte der Verbraucher mal ausnahmsweise im Verfahren geerbt haben oder Ähnliches, dann kann man die Gläubiger extra auffordern. Spart also, wenn ich weiter bleibe, bei 10 Gläubigern im Schnitt 100.000 Verfahren, 1 Million Anmeldung, potenzielle Anmeldung in den Verfahren. Das sind so ein paar Punkte, das lässt sich gut durchgehen. Das ist eine Digitalisierung des Verfahrens. Das macht ja allen leichter, auch der Schuldnerberatung, wenn sie zumindest ansatzweise Anträge bekommen von den Schuldnern, die digital schon mal vorbearbeitet sind. Die würden es alle nicht können, aber so ein bisschen mit Hilfestellung, leichte Sprache, vielleicht auch in einer anderen Sprache das bringen, Erläuterungen, die sofort aufpoppen, wenn das Feld ist, was ist dort einzugehen. Ich glaube, da liegt unheimlich viel Potenzial drin und dann sind wir schnell bei einer Entlastung der Schuldnerberatung. Wir sind bei einer Entlastung der Landeshaushalte, die sonst nämlich Geschäftsstellenbeamte und Rechtspfleger bezahlen müssten. Das würde nicht passieren. Darum die Frage, mit dem Kostenaufwand, ja, in dem aktuellen Gesetz ist der Kostenaufwand gering, weil Sie setzen ja keine Standards, keine echten Standards und echt keinen Anspruch auf ein flächendeckendes Netz. Dann ist natürlich der bürokratische und finanzielle Aufwand dieses Gesetzes gering. Wenn Sie die Ansätze so hochschrauben, wie das hier allgemein gefordert wird, dann wäre der finanzielle Aufwand für die Länder deutlich höher. Das ist eben die Frage in diesem Wettstreit zwischen Bund und Land oder in dem Finanzierungsauseinandersetzung zwischen Bund und Ländern. Da wäre ein Beispiel, aber dafür will ich eben die Brücke bauen. Über das Verbraucherinsolvenzrecht könnte man A, Arbeit einsparen, die Kapazität könnten Sie zur Beratung nutzen und B, die Länder haben weniger Kosten im gerichtlichen Verfahren. Dieses Geld könnte hier zur Verfügung gestellt werden. Darum verfolgen wir diesen Ansatz. Dazu werden wir morgen auf unserem Insolvenzverwalterkongress einen extra Abschnitt haben. Wir werden das also nach vorne bringen, weil wir wirklich davon überzeugt sind, dass das eine gute Vereinfachung ist. Wie gesagt, Digitalisierung. Ich baue Bürokratie ab, ich baue Barrieren ab. Also eigentlich alles das, was sich die Bundesregierung in den Koalitionsvertrag selbst hineingeschrieben hat, könnte hier an einem so einem kleinen Punkt Verwirklichung finden. Und dieses ganze Verfahren ist im Grunde seit 25 Jahren Wesentlichen unverändert worden. Ja, es gab die Verkürzung der Rechtsschuldbefreiung, aber das System ist gleich geblieben. Und denken Sie an meine 45 Seiten Antrag, die Menschen, die wir hier so kennenlernen, und wir haben mit der Kanzlei etwa 700 bis 800 solche Anträge, die werden das niemals alleine können und die Schuldnerberatungen sind damit nur gestresst. Ja, und natürlich, Sie haben gefragt, also ich glaube, das waren jetzt konkrete Ansätze genug, die Sie gefragt haben, Herr Fetsch. Und natürlich betrifft das auch den Beratungsschein. Also da jetzt, warum nicht auch für den Antrag selbst, warum das nicht einheitlich? Ich glaube, keiner treibt seinen Mandanten, keinen treibt den Schuldnern automatisch ins Rechtsschuldbefreiungsverfahren. Denken Sie ran, geht nur alle 11 Jahre. Ja, also wenn da einer sagt, wir haben den Drehtüreffekt, nur noch ganz kurz, daran denken, wenn das Verfahren durch ist, also wenn die 4 Jahre durch sind, muss er noch mal 11 Jahre warten.
Vielen Dank. Vielen Dank. Am Schluss der ersten Runde mit den 2 Fragen von einer Frau von Frau Heselhaus und eine von Herrn Müller ist Frau Mörs dran.
Ja, ich versuche mich jetzt nicht zu doll zu wiederholen, weil auf dieses Finanzierungsthema sind ja jetzt verschiedene Fragen auch eingegangen. Was mir nur noch mal aufgefallen ist, also Es gibt bestimmte Aspekte, die bisher noch gar nicht genannt worden sind, und zwar die Frage von Drittmittelprojekten und von freiwilligen Finanzierungen, die es durchaus jetzt aktuell auch gibt. Also es gibt durchaus Arbeitgeber, die sagen, sie finanzieren Schuldnerberatung als freiwillige Leistung für ihre Mitarbeitenden. Es gibt durchaus Stiftungen, die sich da engagieren. Und wir haben deshalb, das hatte ich ja auch in meinem Eingangsstatement gesagt, wir haben deshalb vorgeschlagen, dass es eben einen klaren Paragraphen gibt im Gesetz, der sich auf die öffentliche Förderung bezieht und wo vor allen Dingen messbar gemacht wird mit diesen 2 zu 50.000, ob der Zugang tatsächlich gewährleistet ist. Und was da drin aber auch wichtig ist in diesem Absatz, ist, dass die Verantwortung, wie die Finanzierung ausgestaltet ist, weiterhin bei den Ländern liegt. Also die Länder haben dann nach wie vor die Freiheit zu entscheiden, welche Möglichkeiten sie jeweils in Anspruch nehmen wollen. Wir haben es eben gehört, und deswegen fasse ich jetzt einfach nur noch mal zusammen. Wir haben eben gehört, in NRW gibt es Sparkassengesetze. Wir haben eben gehört, es gibt die Idee einer Kreditabgabe für Gläubiger. Es gibt die Idee der Insolreform. Wir haben die Landesrechnungshöfe, die immer wieder die Zusammenlegung auch anmerken als Idee. Es gibt die Idee, einen Bundesfonds zu schaffen. Wir möchten uns auch noch mal stark machen für die Drittmittelprojekte. Also es gibt verschiedene Varianten, und zu sagen, wir machen einen klaren Absatz, der messbar macht, ist der Zugang sichergestellt. Das schreiben wir im Gesetz fest, und wir sagen gleichzeitig, Fördervoraussetzung ist, und jetzt kommt nämlich der Punkt, der auf die zweite Frage eingeht, ist die Teilnahme am Überschuldungsstatistikgesetz. Weil genau dort erheben wir ja, wie viele Menschen lassen sich beraten, an welcher Stelle, mit welchen Wartezeiten, mit welcher Art von Verschuldung, mit welchem Ergebnis. Es gibt ein Überschuldungsstatistikgesetz, das sind Zahlen von der Staates, die da veröffentlicht sind. Die sind aber nicht verpflichtend vorgeschrieben in allen Beratungsstellen. Und deswegen haben wir an vielen Stellen eben auch Blackboxen und Unwissen. Und deswegen würden wir sehr dafür plädieren, den Maßstab der öffentlichen Förderung oder den Maßstab der Finanzierung im Gesetz festzuschreiben und daran eben zu knüpfen, dass gesagt wird, es muss auch überwacht werden, wie ist dann die Ausgestaltung, und aber trotzdem die Verantwortung bei den Ländern zu belassen, sodass Länder auch entscheiden können, gehen sie eben mehr auf die Drittmittelprojekte, gehen sie mehr auf die Zusammenlegung und nutzen sie Symbiosen, die sich an anderer Stelle ergeben. Genau.
Ja, vielen Dank. Wir kommen zur zweiten Runde. Ich habe 4 Wortmeldungen bisher oder hätte es dann auch. Eine Frage, Frau Heselhaus, Frau Willnert, Herr Preisendanz, Frau Ataoglu. Weitere Fragen, Herr Schmidt. Gut, dann wäre das die zweite Runde. Vielen Dank. Dann starten wir mit Frau Heselhaus.
Vielen Dank. Ich habe eine Frage an Frau Mörs und eine Frage an Herrn Wendt. Frau Mörs, der Gesetzesentwurf definiert in § 4 erstmals Anforderungen an Anbieter von Schuldnerberatungsdiensten, vor allem an deren Unabhängigkeit. Deswegen die Frage, sehen Sie dort noch Anpassungsbedarf, sowohl um seriöse Anbieter effektiv auszuschließen, als auch ganz generell, um die Qualität sicherzustellen? Und eine Frage an Herrn Wendt. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Stellungnahmen gehört im Hinblick auf die Entgeltfrage. Und in diesem Zusammenhang wird häufig auf die 1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie verwiesen. Können Sie erläutern, inwieweit die Mitgliedstaaten hier Spielraum haben, dass also auch eine klare Entgeltfreiheit im Sinne der Richtlinie wäre?
Vielen Dank. Frau Willnert.
Ja, vielen Dank. Wir haben eben gerade über die Finanzierungsmöglichkeiten beziehungsweise auch über die Finanzierung gesprochen. Meine Kollegin Frau Heselhaus hat es gerade schon angesprochen, die Qualitätsstandard. Dahingehend ist auch meine Frage an Herrn Schlag. Neben der Finanzierung von Schuldnerberatungsdiensten sind die Qualitätsstandards und Anerkennungsvoraussetzungen für Beraterinnen nicht einheitlich geklärt. Sind aus Ihrer Sicht, Herr Schlag, bundesgesetzliche Regelungen zu Qualitätsstandards und Anerkennungsvoraussetzungen für Schuldnerberatungsdienste erforderlich oder sinnvoll? Vielen Dank.
Und dann haben wir noch eine Frage von Herrn Dr. Preisendanz.
Ja, auch zum Thema Qualität. Herr Dr. Niering, Herr Zerhusen, ich würde gerne mal wissen, welche Anforderungen aus Ihrer Sicht Schuldnerberatungsstellen in Bezug auf gute Beratungsqualität erfüllen müssen.
Hm.
Ich würde meine Frage gerne an Sie stellen, Frau Schwer. Wir haben derzeit 1.400 Schuldnerberatungsstellen circa in Deutschland und die Überschuldungsquoten sinken auch seit ein paar Jahren. Deshalb geht die Bundesregierung davon aus, dass die derzeitige Beratungsinfrastruktur mehrheitlich gut aussieht. Teilen Sie diese Beobachtung? Und wie geht das mit den Daten Ihres Verbandes zusammen, die von einem rasanten Anstieg der Inkassofälle in den letzten Jahren zeugen? Vielen Dank.
Und zum Abschluss der zweiten Runde eine Frage von Herrn Schmidt.
Ich darf auch zwei, Herr Vorsitzender, oder? Ja, gut. Vielen Dank, ja, gerne. Ich hab tatsächlich noch zwei Fragen an Herrn Professor Rhein. Es wurde ja jetzt relativ deutlich in dieser Anhörung schon, dass klar Entgelte für Schuldnerberatung durch die Schuldnerinnen und Schuldner abgelehnt werden. Trotzdem bleibt ja ein bisschen die Frage nach der Finanzierung offen. Sie hatten gesagt, man könnte da sich auch vorstellen, dass die Kreditwirtschaft bzw. die Gläubigerseite bei der Finanzierung berücksichtigt wird, wie es ja auch der Bundesrat vorschlägt. Wie genau könnte sowas aussehen? Ich sage da mal, es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Krediten mit sehr unterschiedlichen Risiken auch des Ausfalls. Wie kann man das vernünftigerweise dann gerecht dann letztlich auch auf die Gläubiger runterbrechen? Die zweite Frage geht noch mal ein bisschen weg aber führt doch wieder hin zum Gesetzentwurf, denn häufig geschildertes Problem ist ja auch der Fachkräftemangel im Bereich der Schuldnerberatung. Wenn wir jetzt einerseits schon jetzt ziemlich wenige haben und noch mehr bräuchten, dann ist das ja auch eine Hürde für ausreichenden Zugang. Sie lernen ja an einer Hochschule, leiten den Studienschwerpunkt soziale Arbeit und Armut und sind damit auch relativ nah dran an der Ausbildung künftiger Schuldnerberaterinnen. Was müsste aus Ihrer Sicht hier noch passieren, um den Fachkräftemangel zu begegnen im Bereich der Schuldnerberater?
Vielen Dank. Und dann haben wir noch eine Frage von Frau Ataoglu unterschlagen. Die hat ihre zweite Frage jetzt noch.
Ja, bitte sehen Sie es mir nach. Ich habe Sie wörtlich verstanden mit einer Frage. Deshalb würde ich gerne noch eine Frage an Zerhusen stellen wollen. Die geht in die gleiche Richtung, wo wir gerade schon Herrn Dr. Niering gefragt haben. Wo fehlen aus Ihrer Sicht gegebenenfalls noch weitere Regelungen im Verbraucherinsolvenzrecht, um die Ziele der Richtlinie in Bezug auf die Schuldnerberatung in Deutschland noch besser erreichen zu können? Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir beginnen jetzt wieder in alphabetischer Reihenfolge mit einer Frage von Frau Heselhaus an Frau Mörs.
Es ging ja um die Unabhängigkeit und um die Anbieter von Schuldnerberatung. Und da finden wir tatsächlich den Referentenentwurf sehr gut und sehr gelungen. Da sind klare Unabhängigkeitskriterien genannt. Das begrüßen wir sehr. Wir würden uns wünschen, dass dort auch, ähnlich wie es in vielen Landesregelungen zum Insolvenzrecht geregelt ist, dass es einen Verweis darauf gibt, dass persönlich und fachlich qualifiziertes Personal eingesetzt werden muss. Da zielen wir insbesondere darauf, dass es aktuell keine Ausbildungsordnung verbindlich für Fachkräfte in der Schulden- und Insolvenzberatung gibt und dass die Beratungsstellen häufig großen Aufwand betreiben müssen, um Menschen, die ein abgeschlossenes Studium haben, nochmal Zusatz zu qualifizieren, um in diesem speziellen Arbeitsfeld zu arbeiten. Vielleicht das auch einmal zur Einordnung. So ungefähr ein Drittel der Beratungskräfte aktuell sind Juristinnen und Juristen, ein Drittel sind Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und ein weiteres Drittel kommt aus dem Verwaltungsdienst, aus dem Bankwesen, aus ganz anderen Berufen. Und die Beratungstätigkeit, die wir da machen, erfordert einfach umfassende Beratungskompetenz, rechtliche Kompetenz, wirtschaftliche Kompetenz. Und das wäre ein Hinweis, den wir uns wünschen würden. Gleichzeitig möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es da auch in vielen Landesgesetzen gute Regelungen gibt, wenn es um die Anerkennung von Insolvenzberatungsstellen geht, auf die man sich stützen kann. Das ist nicht Flickenteppich, nicht in allen Landesgesetzen gleich, sondern auch da gibt es wieder große Unterschiede. Aber bei den Anbietern denken wir, wäre es sinnvoll, sich da einen Blick auf die landesrechtlichen Bestimmungen zu werfen. Und weil ich jetzt noch 23 Sekunden Zeit habe, nutze ich die, um noch einen Aspekt loszuwerden, zu dem ich gerade nicht gefragt wurde. Frau Schwer spricht immer die Zahlungsmoral an. Ich möchte noch meine Lieblingszahl der Schufa einmal erwähnen. 98% aller Forderungen werden fristgerecht zurückgezahlt. Wird die Schufa nicht müde, jedes Jahr zu erwähnen. Also wir haben eine hohe Zahlungsmoral. Das möchte ich nur noch mal klarstellen.
Vielen Dank. Eine Frage von Herrn Dr. Preisendanz an Herrn Dr. Niering.
Ja, vielen Dank. Eine Frage, die wir uns übrigens auch als Insolvenzverwalter stellen. Was macht einen guten Insolvenzverwalter aus? Ja, da hat die Kollegin gerade auf hier unser Gesetzestext hingewiesen. Qualität braucht Maßstäbe. Was ist das eigentlich? Wir sind zu 90% Juristen. Also das rechtliche Thema haben wir drauf. Haben wir gerade gehört, ja, ein Drittel sind Juristen, die können die rechtliche Seite betreuen. Aber was ganz wichtig ist, und ich glaube in der Schuldnerberatung noch mehr als in der Insolvenzverwaltung, ist Sozialkompetenz. Also wie gehe ich mit dem Schuldner an? Wie begleite ich ihn? Und ich glaube, das ist eine große Hürde. Wie kriegt man das Juristen beigebracht, dass es nicht reicht, ihn durch ein juristisches Verfahren zu führen und sagt, die 45 Seiten fülle ich aus, sondern wie hole ich ab? Da ist ja Professor Rhein ja eigentlich noch besser geeignet, um das genau zu beantworten. Aber ich kenne das eben auch aus der Begleitung. Also ich brauche die rechtlichen Kenntnisse. Dem Sozialpädagogen muss man das beibringen, dem Juristen muss man das beibringen. Das sind, glaube ich, absolut die Grundpfeiler. Und jetzt käme für mich etwas hinzu, was ganz wichtig ist, um das Thema Verschlankung des Verfahrens, auch nach später des Verfahrens, auch umsetzen zu können. Also Digitalisierung darf da nicht irgendwie ein Thema sein, oder können wir nicht mit umgehen. Der muss das gehen. Und Digitalisierung heißt jetzt nicht nur alles da reinhacken. Wir haben als Kanzlei für die Verbraucher eine App, wo der Verbraucher heute schon seine Unterlagen abfotografiert, so ähnlich wie bei der privaten Krankenkasse oder in anderen Bereichen, und schickt uns das zu. Das heißt, er muss sich auch organisieren. Und das genauso beim Insolvenzverwalter. Er muss sich und andere und seine ganzen Arbeitsabläufe organisieren. Und wenn Sie die drei Schwerpunkte haben und da wirklich auch die Ausbildung reinlegen, dann ist da viel, viel getan und viel, viel geschafft. Vielen Dank. Ja. Und bei uns übrigens gibt es auch die Unabhängigkeit. Entschuldigung, jetzt nutze ich auch Ihre Thema Unabhängigkeit. Paragraph 59 INSO ist ein ganz zentraler Punkt. Der Insolvenzverwalter hat unabhängig zu sein. Also gerade die Unabhängigkeit schafft Vertrauen, baut Vertrauen auf in so schwierigen Situationen. Das ist ja kein Ausbildungsthema, das ist eine Grundvoraussetzung. Aber das muss man mitdenken, wenn man an die Ausbildung denkt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und jetzt zwei Fragen von Herrn Schmidt an Herrn Professor Rhein.
Dankeschön. Ja, zunächst zur Fragestellung, wie könnte ich mir so eine Drittfinanzierung, eine Gläubigerfinanzierung vorstellen? Tatsächlich bin ich nicht so böse, dass ich alle GläubigerInnen da mit einbeziehen will, sondern ich möchte tatsächlich wirklich auf die Kreditwirtschaft gehen. Und aus dem einfachen Grund, weil wir die Verbraucherkreditrichtlinie haben, die bestimmte Verantwortlichkeiten bei der Kreditwirtschaft sieht, die eben wirklich einbezogen wird in die Fragestellung Verhinderung oder wenn dann schon Überschuldung eingetreten ist, eben die Reduzierung einer Überschuldung. Also insoweit hat die Verbraucherkreditrichtlinie da einen klaren Ansatz bei der Kreditwirtschaft. Und meine Idee ist tatsächlich, ich hätte gerne eine Sonderabgabe im Sinne einer Abgabe, die für jeden Kredit entsprechend gewährt wird. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe es noch nicht durchgerechnet, Herr Schmidt. Iulex non calculat, sagen wir JuristInnen. Immer im Sinne von, ich kann nicht rechnen. Deshalb, ich weiß es nicht, wie man es genau macht, aber man sollte bei der Höhe der Kredite ansetzen und gucken, eben die höchsten Kredite, da müsste man am meisten abführen, für die nicht so hohen eben vielleicht anders. Und das, was Sie angebracht haben, finde ich einen ganz guten Hinweis auf die Ausfallwahrscheinlichkeit, dass man das auch irgendwie mit einbezieht. Aber so genau bin ich, so weit bin ich noch nicht. Meine Idee ist aber, das Ganze in einen allgemeinen Fonds zu überführen, einen Entschuldungsfonds, und zwar deshalb, weil wir im Paragraphen 1 die Unabhängigkeit haben, die Unabhängigkeit der Schuldnerberatungsdienste von den Schuldnerberatungsdiensten von, jetzt habe ich gerade ganz kurz den Faden verloren, der Schuldnerberatungsdienste von, jetzt wiederhole ich es zum dritten Mal. Dankeschön. Genau. Also wir dürfen von der Gläubigerschaft nicht abhängig sein. Und insoweit wäre es mir sehr wichtig, dass wir einen Entschuldungsfonds entsprechend haben. Die Zahlungen freiwillig zu stellen, halte ich für keine gute Idee, weil das hat in der Vergangenheit schon nicht funktioniert. Wir haben viele, viele Verhandlungen gehabt in dem Bereich, also nicht ich persönlich, sondern die Schuldnerberatungsseite, und es ist nie was bei rausgekommen. Insoweit glaube ich, man muss es festsetzen. Es muss tatsächlich eine unfreiwillige Abgabe geben, wenn Sie das so nennen wollen. Sie haben mich dann weiterhin angesprochen, wie sieht es aus mit der Fragestellung Fachkräftemangel und Fachkräftesicherung. Und ich stelle tatsächlich fest, wir haben diesen Studiensperrpunkt, von dem Sie eben gesprochen haben, bei uns an der Hochschule Ludwigshafen. Und wir haben festgestellt im Laufe der Zeit, am Anfang war das ein Studienschwerpunkt, der sich sehr stark an Studierende gerichtet hat, die später dann in die Schuldnerberatung gehen wollten. Und wir hatten eigentlich immer eine gute Auslastung. Und seit einigen Jahren fragen Sie mich nicht genau, warum. Ich kann nur vermuten in bestimmte Richtungen. Seit einigen Jahren nimmt das kontinuierlich ab. Und wir haben festgestellt, wir können diesen Studienschwerpunkt nur anbieten, wenn wir ihn erweitern. erweitern. Und deshalb heißt er jetzt Soziale Arbeit und Armut. Und wir haben sehr viele Armutsfragestellungen in dem Zusammenhang. Das heißt, es stellt sich die Frage, warum kommen die Studierenden nicht? Und weil wir das eben wissen wollten, habe ich mit der Kollegin Herzog und mit Herrn Tirkott, der Studierender bei uns war, haben wir ein Forschungsprojekt durchgeführt und haben nach den Studienwahlmotiven gefragt. Und wir haben festgestellt, Schuldnerberatung, Überraschung, steht nicht im Vordergrund der Interessen der Studierenden, die soziale Arbeit studieren. Und deshalb meine ich, man sollte das Arbeitsfeld bekannter machen. Das ist eins unserer Vorschläge in diesem Forschungsprojekt. Die Öffentlichkeit muss genauer wissen, was ist Schuldnerberatung. In den Hochschulen muss es klarer werden. Man muss es auf Berufsmessen klarstellen. Es sollte vielleicht einen Preis geben für die besten Abschlussarbeiten, Beiträge in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Das Problem ist, es gibt kein einheitliches Berufsbild. Und das macht es uns richtig schwierig.
Vielen Dank. Folgt eine Frage von Frau Willnert an Herrn Schlag.
Ja. Stichwort Berufsbild passt so ein bisschen direkt dazu. Einmal noch mal an die Bundesregierung auch. Also die Anforderung an Anbieter Schuldnerberatungsdiensten in dem Gesetz ist wirklich sehr gut gelöst und auch schon sehr weitreichend rangegangen. Das muss man auch mal positiv und lobend erwähnen. Qualitätsstandards festzuschreiben ist sicherlich eine sehr gute Sache. Es ist auch, um gleichbleibende Lebensverhältnisse zu schaffen. Das im Detail zu machen, glaube ich, wäre in einem Bundesgesetz, würde das viel zu aufwendig und zu komplex gestalten. Aber eine Richtlinie, also vorgeben in dem Gesetz zu sagen, dass dies zu erfolgen hat, über Länder und Kommunen, wäre sehr sinnvoll. Wir haben schon ganz gute Voraussetzungen in der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände, wo alle Verbände, einschließlich BAGSB, Verbraucherzentralen, Wohlfahrtsverbände da sind, haben wir ein gemeinsames Konzept soziale Schuldnerberatung, schon als Grundlage, wo Standards festgelegt sind, auf die man zurückgreifen kann. Gleichzeitig kann ich da nur Ines Mörs auch beipflichten, dass es eine Aufgabe ist, die auch wir uns mittlerweile immer mehr stellen müssen, auch gemeinsame Fortbildungsstandards zu bieten und anzubieten, weil wir haben im Prinzip schon von den Abläufen her viele Gemeinsamkeiten. Von daher ist das sehr positiv zu bewerten und kann ich nur bestätigen. Noch eine Sache zur Finanzierung, auch da möchte ich trotzdem noch mal damit reingreifen, es ist wichtig, auch möglichst einheitliche Finanzierungsstränge zu schaffen. Wir haben zurzeit einen furchtbaren Flickenteppich. Und das kann ich an einem Beispiel festmachen, Herr Dr. Niering, mit Ihrem Beispiel einen Lösungsansatz, auch das können wir leicht im 305 Ihnen so machen, diesen obligatorischen außerrichtlichen Eignungsversuch wegzunehmen, rauszustreichen, ist auf der einen Seite eine irrsinnige Entlastung, würde aber zurzeit jetzt in den jetzigen Finanzierungsstandards dafür führen, dass hunderte Beratungsstellen komplette Finanzierungsgrundlagen wegfallen würden, weil die darauf auf den außergerichtlichen Eignungsversuch aufgebaut sind. Wir merken also, wir können gar nicht mehr so einfach was gestalten. Und da ist es wichtig, da noch mal zu gucken, welche einheitlichen Wege kann man gehen. Dankeschön.
Vielen Dank. Eine Frage von Frau Ataoglu an Frau Schwer.
Also zunächst einmal haben Sie mich gefragt, ob die Infrastruktur der Schuldnerberatung für uns reicht. Das ist natürlich eine Frage. Wenn ich mich jetzt hier anmaße, dazu was zu sagen, kriege ich draußen ganz fürchterlichen Ärger. Trotzdem möchte ich an der Stelle was dazu sagen. Also wir gehen schon davon aus, und das, was ich heute hier gehört habe, führt auch tatsächlich dazu, dass ich sage, dass das für mich eine klare Bestätigung ist. Denn es ist nicht die Infrastruktur, sondern es ist tatsächlich die Finanzierung. Es ist das, was dranhängt, ist es das, was, also entschuldigen Sie mich, dass ich das als Außenstehende so sage, das kommt teilweise ein bisschen wie Chaos rüber. Also wenn mir jemand sagt, die Insolvenzberatung ist etwas anders als die Schuldnerberatung, das kann ein Außenstehender nicht unbedingt verstehen. Ich glaube, das ist etwas, wo man wunderbar ansetzen könnte. Wo ich absolut d'accord gehe, ist mit den Ausführungen von Herrn Dr. Niering zur außergerichtlichen Schuldenbereinigung. Aus Inkasso-Sicht ist es tatsächlich so, dass wir teilweise den Sachbearbeitern sagen müssen, bitte guckt ihr doch mal rein, es könnte mal eine Quote drin sein und ihr lehnt mal grundsätzlich ab, ihr guckt gar nicht mehr richtig hin, weil es viel zu viele Nullpläne gibt. Also das ist etwas, da kann man tatsächlich was machen. Und dann haben Sie mich natürlich zu der Frage, ich habe nämlich tatsächlich zwei Fragen bekommen. Ich wurde nämlich auch noch gefragt, was es hergibt, also wo diese Steigerung der Inkassofälle herkommt. Also es ist tatsächlich so, Frau Mörs hat ja auch gesagt, es wird ganz fleißig, brav bezahlt. Ich möchte jetzt den Namen nicht nochmal nennen, aber wir können sagen, also von 20 auf 30 Millionen jährlich kommt sicherlich auch daher, dass es der Markt erwartet, dass den Menschen Angebote erteilt werden. Du musst nicht sofort bezahlen, du bekommst eine Ratenzahlungsvereinbarung, du hast jetzt eine Zahlpause und zahlst erst in 24 Monaten und dann in 24 Raten. Aber den Leuten ist überhaupt nicht klar, was sie damit machen, nämlich, dass sie eigentlich Kreditverträge abschließen und sie verlieren vollkommen den Überblick über ihre Finanzsituation. Und das ist für uns schon auch der Grund dafür, warum die Inkassozahlen steigen. Ich habe es trotzdem fast geschafft.
Besten Dank. Eine Frage von Frau Heselhaus an Herrn Wendt.
Sie hatten danach gefragt, ob bei der Frage der Entgeltfreiheiten Umsetzungsspielraum in der Richtlinie besteht. Die Richtlinie sagt, dass die Schuldnerberatungsdienste nur für begrenzte Entgelte zu entrichten sind. Und wenn man dann in den Entwurf reinguckt, dann sieht man schon, dass die Bundesregierung ja selber der Auffassung ist, dass hier ein Umsetzungsspielraum besteht. Sonst hätte sie nicht in den Paragraphen 3 reingeschrieben, dass sie grundsätzlich kostenfrei seien. Und in der Begründung drin steht, dass diese grundsätzliche Kostenfreiheit bei vielen Beratungsangeboten der Verbraucherzentralen, der freien Wohlfahrtspflege auch beibehalten werden soll. Und wenn ich dann mal den Wortlaut angucke der Richtlinie, nur begrenztes Entgelt, maximal begrenzt ist ein Entgelt immer dann, wenn es auf Null gesetzt ist. Auch das spricht deutlich für einen klaren Umsetzungsspielraum. Und wenn ich dann noch mal gucke in den Wortlaut der Richtlinie, dass sie zur Verfügung gestellt werden sollen, grundsätzlich auch das spricht für die Entgeltfreiheit, die die Bundesregierung offenbar auch sieht. Denn sollen ist im Verwaltungsrecht eigentlich immer eine verpflichtende Regelung. Wenn ich den Paragraphen 3 deswegen richtig lese, dann heißt es, dass die Schuldnerberatungsdienste grundsätzlich kostenfrei angeboten werden, wenn nicht eine besondere Ausnahme vorliegt. So ist sollen zu verstehen. Und das heißt, nur dann, wenn so eine besondere Ausnahme vorliege, könnte nach dem Wortlaut des Gesetzes überhaupt ein Entgelt genommen werden. Und wann diese intendierte Ausnahme vorliegt, das sagt es nicht, aber es würde zu schwierigen Abgrenzungen führen. Also wenn wir wenige Fälle, wo überhaupt nach dem Gesetzeswortlaut nur ein Entgelt zulässig wäre, wir dann eins nehmen würden, das ist wirklich in der Praxis kaum zu lösen. Deswegen spricht doch das dafür, von dieser Kostentragungspflicht grundsätzlich abzusehen oder generell abzusehen.
Besten Dank. Und der Letzte in dieser Runde ist Herr Zerhusen mit zwei Fragen von Herrn Dr. Preisendanz und eine Frage von Frau Ataolu.
Was kann die Beratungsqualität stärken? Ein Manko sehe ich im Moment in der Praxis, und zwar beraten die Beratungsstellen bis zum Insolvenzantrag. Und dann sind die meisten Beratungsstellen raus. Ja? Daran schließt sich aber das ganze Verbraucherinsolvenzverfahren an. Und ich glaube, dass relativ viel Spielraum auch noch während des Verfahrens besteht. Also wenn man die Beratungsstellen dahingehend finanziell stärken würde, dass sie auch während des Verfahrens beraten könnten, glaube ich, würde das vielen Verbraucherschuldnern zugutekommen. Ich halte den Einsatz von Verwaltungskräften in der Beratung für durchaus sinnvoll, würde auch das mehr fordern. Weil ich meine, was für einen Sinn macht es, einen Volljuristen an Fax zu stellen, um irgendwelche Einigungsversuche in der Gegend rumzuschicken. Also ich glaube, da wäre es besser, da hinzugucken. Und ich glaube, was auch die Beratungsqualität letztendlich noch steigern würde, ist, wenn man die Hochschulen stärkt und direkt ein zielgerichtetes Angebot in Richtung Schuldner- und Verbraucherinsolvenz, Beraterin oder Berater etabliert, weil die Vorstellung, dass im Prinzip jeder Sozialarbeiter, der von der Hochschule kommt, mit diesem hochkomplexen Feld sofort was anfangen kann, die ist, glaube ich, verfehlt. Ich glaube, da fehlt es wirklich an qualifizierter Weiterbildung. Was fehlt mir beim Verbraucherinsolvenzverfahren? Also ich würde auch den außergerichtlichen Einigungsversuch weitestgehend wegfallen lassen, wenn die Finanzierung trotzdem gewährleistet ist. Ich stelle mir da die Aussichtslosigkeitsbescheinigung vor, das heißt, der Schuldnerberater oder die Schuldnerberaterin prüft, kann ich denn überhaupt was anbieten? Macht es überhaupt Sinn, hier einen außergerichtlichen Einigungsversuch zu unterbreiten? Und wenn der Berater oder die Beraterin zu einem Ergebnis kommt, nee, es macht hier einfach keinen Sinn. Ich habe nichts, was ich anbieten kann. Ja? Die Forderungen geben das nicht her, die gesamte Struktur gibt das nicht her, dass der Schuldnerberater oder die Schuldnerberaterin von vornherein sagt, hier eine außergerichtliche Einigung ist aussichtslos, das bescheinigt und das anstelle des Einigungsversuchs zum Antrag genommen wird. Ja? Also dass diese ganze, ich nenne es mal Holzvernichtung von unnötigen Versenden von außergerichtlichen Einigungsversuchen wegfällt. Ich würde auch die Frage aufwerfen, ob man nicht für bestimmte Deliktsforderungen auch der Restschuldbefreiung unterzieht. Ich weiß, das ist jetzt eine steile These, aber wir haben in den letzten Jahren im Prinzip immer mehr Einschränkungen für die Restschuldbefreiung erhalten. Und ich frage mich, ob nicht Ordnungswidrigkeiten oder auch die Einziehung von Wertersatz oder sowas mit längeren Restschuldbefreiungsfristen nicht auch irgendwann mal geregelt sind. Ich meine, man muss im Hinterkopf halten, ich weiß, da spielt immer so ein Unrechtsgedanke eine Rolle, aber selbst bei Straftaten, wenn ich die irgendwann abgesessen habe oder abgeleistet habe, ist ja irgendwann Ende. Und bei bestimmten Ordnungswidrigkeiten, wenn die nicht der Restschuldbefreiung unterliegen oder auch Geldstrafen wegen kleinerer Delikte oder sowas, dann gibt es einfach kein Ende. Ja? Und das könnte man tatsächlich mal diskutieren, ob da nicht die Restschuldbefreiung auch weiterreichen sollte. Ich bin auch der Meinung von Herrn Dr. Niering, dass man das Anmeldeverfahren reduzieren und verschlanken sollte, weil es letztendlich doch egal ist, ob sich die Restschuldbefreiung auf die zur Tabelle festgestellten Forderungen beschränkt oder ob ich nicht vielleicht die Tabelle gar nicht mehr brauche, wenn ich einfach Forderungen ins Verfahren melde, die sowieso uneinbringlich ist, wo es auch nichts zu verteilen gibt und nichts strittig ist. Da könnte ich vielleicht das ganze Verfahren in der Form verschlanken. Und letztendlich glaube ich, dass gerichtliche Schuldenbereinigungspläne nicht mehr im Ermessen des Gerichts liegen sollten. Also das Gericht hat ja auch noch mal die Möglichkeit, im Prinzip einen Einigungsversuch herbeizuführen. Wenn die Schuldnerberatungsstelle es aber schon mal vergeblich versucht hat, da ist dafür in der Regel kein Raum mehr. Und dass dieses gerichtliche Schuldenbereinigungsverfahren nur noch auf Antrag des Schuldners bzw. der Beratungsstelle durchgeführt werden sollte.
Vielen Dank. Bis zum Ende der zweiten Runde sind wir jetzt durch. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Das spricht auch dafür, dass das sehr erschöpft und in Tiefe, so ist es jedenfalls hier vorne angekommen, erörtert worden ist, auch mit wichtigen Anregungen, wie ich fand. Die breiteren Gespräche werden ergeben, was davon umsetzbar ist im Verfahren und was dann vielleicht auch nachfolgend notwendig ist. Gerade Verbraucherinsolvenzverfahren ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema in den nächsten Jahren. Insofern bedanke ich mich bei allen für das, habe ich ja schon mal gesagt, zeitoptimierende, dass das hier alles gut durchgegangen ist. Wir haben nämlich gleich noch eine Anhörung, die ich dann auch noch mal leiten darf. Insofern bin ich auch ganz glücklich, dass ich mal eine kleine Pause dazwischendurch habe. Insofern bedanke ich mich bei allen Abgeordneten, bei allen Sachverständigen, bei den Mitgliedern der Bundesregierung, beim Sekretariat und wünsche noch einen schönen Nachmittag.